Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Das World Matchplay, es hat mal wieder nicht enttäuscht. Viele Geschichten wurden geschrieben und am Ende mit Nathan Aspel einen neuen Sieger gefunden. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented by Bulls. Ja, heute wieder mit mir, Marvin Farnboom. Die Weißer-Zähne sind raus bei mir, die letzten beiden. Der Kiefer ist wieder beruhigt, hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Bei weitem natürlich nicht so schlimm wie das, was Michael Vergerven da aktuell durchmachen muss. Aber für die letzte Folge hat es leider nicht gereicht, aber Benny und Kevin haben uns ja toll hier repräsentiert, wie ihr es gewohnt seid. Und heute bin ich wieder mit dabei und begrüße neben mir meinen Daten.de-Kollegen Moritz Kettner. Hi Moritz.
Ja, hallo. Ich bin seit längerer Zeit ja auch mal wieder dabei. Ich habe zwei Weisheitszähne noch, deswegen, das passt schon.
Ja, also ich hatte meine vor 10 Jahren die anderen beiden raus und jetzt die waren schon ein bisschen tiefer. Aber ja, es gab keinen anderen Ausweg, die standen so schlecht. Da ging nicht mehr viel. Gut, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen natürlich heute vor allem reden über das World Matchplay. Die Analyse dieses ja, prestigeträchtigen Turniers steht heute im Vordergrund. Aber erstmal begrüße ich natürlich erstmal alle hier, die live mit dabei sind bei Twitch. Wie immer gilt, gerne beteiligen eure Eindrücke vom World Matchplay, eure Fragen vielleicht. Diskutiert gerne im Chat. Wir werden eure Beiträge natürlich wieder auch in die Sendung mit einbringen. Und für alle die Folge hier bei den verschiedenen Podcatchern hören, wie zum Beispiel Spotify, meinsportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder auch Amazon Music, der Daten.de YouTube-Channel, da natürlich auch, ja, kein Problem. Auch das ist natürlich weiterhin möglich. Wenn ihr da auch Fragen habt, gerne an uns stellen, an die Social-Media-Accounts von Daten.de. Das sind die Adressen Twitter, Instagram, Facebook oder auch das Forum, wo ja mittlerweile über 18.000 User registriert sind und da jeden Tag auch fleißig miteinander diskutieren. Gerne auch Kritik natürlich immer äußern, das hilft uns weiter. Und ja, wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen. Am liebsten natürlich 5 Sterne bei Spotify. Schreibt auch da gleich 1, 2 Sätze dazu, was euch gefällt, was euch vielleicht auch nicht gefällt. Auch bei Apple natürlich möglich. Und das würde uns natürlich sehr weiterhelfen. Und wenn ihr sagt, ey, das Ganze, was ihr so macht, das gefällt uns wirklich sehr, dann könnt ihr zum einen Shortleg gerne unterstützen, aber natürlich auch dementsprechend Daten.de. Das ist zum Beispiel möglich über Patreon, über PayPal, wir haben dann Spendlink. Oder natürlich über Twitch-Abos. Ein paar Affiliates-Links haben wir auch für DAZN zum Beispiel. Also klickt euch da mal rein, ihr werdet bei Daten.de fündig. Und dann ja, würden wir uns freuen, wenn ihr vielleicht auch da uns ein bisschen unterstützt. Ja, das zum Geplänkel. Wie üblich vorneweg. Wir wollen aber euch den Fahrplan mal vorstellen für heute. Diese Sendung beginnt ja ganz kurz am Anfang. Wir schulden euch noch die Ergebnisse der letzten beiden Player Championships. Da waren wir bis zum Viertelfinale gekommen, vom Player Championship 15. Da 1, 2 Sätze zu. Dann aber natürlich die große Analyse vom World Matchplay, das große Thema dieser Folge heute. Dann natürlich auch was zum Women's World Matchplay. Development Tour haben wir auch im Programm und natürlich die Vorschau auf der nächsten Woche mit einer Dart-Trivia am Ende dieser Folge. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Dart-Trivia haben wir ja immer zwischendurch mal wieder mit dabei und da habe ich heute mal eine Sache rausgesucht. Bin gespannt, ob ihr oder auch Moritz da drauf kommt. Ja, da freue ich mich.
Der Hauptgrund, warum ich dabei bin, ist doch klar.
Das stimmt. Gefühlt, wenn du dabei bist, habe ich immer eine Trivia-Frage.
Immer eine Trivia für mich, das finde ich gut. Ja.
Sehr gut. Na ja gut, dann, wie gesagt, nochmal kurz der Rückblick auf Player Championship 15 und 16. Bei 15 waren wir ja live dabei, haben das so ein bisschen begleitet, da waren wir bis zum Viertelfinale gekommen. Und da hatten wir dann die Partien von Dave Chisnell, der Joe Cullen besiegt, Ryan Searle gewinnt gegen Bay van Peer, Luke Humphries gegen Johnny Clayton und Brandon Dolan gegen Radek Chaganski. Dann am Ende kam es dann zum Finale zwischen Luke Humphries und Dave Chisnell. Und am Ende gewinnt Luke Humphries den Decider im Finale und feiert seinen erst-zweiten Championship-Titel überhaupt. Das ist auch vielleicht ein bisschen überraschend. Sehr, sehr viele European Tour-Titel schon, Luke Humphries, aber das war erst sein zweiter Player-Championship-Titel überhaupt. Ja, und dann ging es dann noch einen Tag später weiter mit Damon Hatter, der sich ebenfalls seinen zweiten Player-Championship-Titel, aber des Jahres, gesichert hat. Gewinnt dann im Finale gegen Ryan Joyce, um auch, nicht wirklich weiß, wie der es mal wieder im Finale geschafft hat, aber der hat auch mal so Tage drin, ne? Ja, aus deutscher Sicht dann hier nochmal die Ergebnisse. Bastian Schindler, Achtelfinale, Ricardo Pitschko und Rusty J. Rodriguez in Runde 3 raus. So, das nachgereicht, aber wie gesagt, kommen wir jetzt direkt mal zum World Matchplay. Das ist natürlich das Hauptthema dieser Sendung und wir wollen das Feld da auch so ein bisschen chronologisch von hinten aufräumen, das Ganze mal durchgehen. Es ging ja dann schon vor einigen Tagen los, am Samstagabend mit der ersten Session. Ist schon ein bisschen her, aber wie gesagt, wir wollen nochmal die Highlights da auch rauspicken. Ich gehe nicht auf jedes Spiel ein, aber zumindest die Highlights der jeweiligen Sessions. Gut, ja. Es ging los, Joe Cullen gegen Mike Tendecker am 15. Juli, schon ein bisschen was her. Moritz, aber es war aus meiner Sicht wirklich ein guter Auftakt. Joe Cullen gewinnt das mit 10-7, aber auch Mike Tendecker, muss man sagen, bei seinem Debüt, kann man schon sagen, hat sich teuer verkauft.
Ja, bei Joe Cullen fällt mir von allen Dingen ein, da haben im Vorfeld, glaube ich, einige gesagt, so, ja, ob der jetzt ganz auf der Höhe ist für das Turnier, ist nicht so ganz sicher. Also seit der für die Premier League nicht nominiert wurde und dies und das, dass da so ein paar Fragezeichen sind. Auch hier im weiteren Turnierverlauf hat er diese Fragezeichen mal eben ausgeräumt. Also das war von vorne bis hinten eine Top-Performance. Hat so ein, ja, aber es war kein echter Durchhänger. Mike Tendecker hat sich auch ein bisschen gefangen in dieser Mittelphase des Spiels. Und dann kamen auch ein paar 180er, man das Finish auch wirklich im ersten Dart. Und so wird ein Match dann ein bisschen spannend. Joe Cullen hat aber hinten raus ja auch gesagt, er hat immer irgendwie so eine Armlänge Abstand gehabt, immer so ein bisschen zwei, drei Legs. Dann kann Mike Tendecker nicht rankommen und dann ist das so ein ja, typisches Resultat für einen Spieler, der ja, das erste Mal dabei ist, bei seinem Debüt gut spielt, aber es reicht eben nicht, um Joe Cullen zu knacken, wenn der so gut spielt, wie an dem Tag dann gesehen.
Immerhin um 100er Average auch von Joe Cullen, ne? Direkt zum ersten Match ein 100er Average. Und dann ging es auch direkt weiter im zweiten Match mit der ersten Verlängerung. Rob Cross gegen Daryl Gurney. Hier geht zum ersten Mal der Gesetzesspieler raus. Rob Cross seinerseits natürlich auch schon ehemaliger World Matchplay Champion. In Daryl Gurney, ich glaube, damit hatten jetzt nicht so viele gerechnet, weil Gurney, ja, also er spielt gar nicht so verkehrt, er qualifiziert sich echt für viele Events auf der European Tour. Aber ich habe es nicht kommen sehen, ich weiß nicht, wie war deine Aussicht auf dieses Spiel zuvor?
Ich habe schon relativ eng gesehen, aber auch eher Cross vorne, gerade auch aufgrund der Historie, auch als Sieger. Ja, war ja auch das Spiel, eigentlich so das große Spiel, als Cross seinen Titel gewonnen hat, ne? Das Halbfinale, ich glaube, von 9-15 auf 17-15, wo dann bei Cross alles klappte und bei Gurney gar nichts. Also so ein bisschen die Revanche für Gurney in dieser Partie, wo er auch geführt hat, aber dann Cross aufgeholt hat, diese 170 spielt und trotzdem hat Gurney es geschafft, wieder die Führung zu übernehmen und ja, nach 9-7, ganz dicht vor dem Ziel, liegt er auf einmal 10-9 hinten. Und da muss man schon sagen, echt Weltklasse von Gurney, hatte da drei Finishes hintereinander, irgendwie 64, 96 und 59, die alle direkt geklappt haben. Bei der 96 musste er um seinen Blocker da so ein bisschen rumgehen, schafft das dann aber, um auf 11-10 zu stellen. Und das war dann schon ganz stark vom Nordiren. Und ja, es kommt ja dann noch die zweite Partie gegen Anderson hinzu, aber das hatte viel von dem Gurney, der den Grand Prix, die Players Championship Finals vor einigen Jahren gewonnen hat. Also ich finde es immer ganz cool zu sehen, wenn Spieler so außer Top 16 so ein bisschen aus dem Sichtfeld verschwinden, aber man zwischendurch mal erinnert wird, ey, der ist auch noch da und Gurney hat jetzt auch kein Dart-Alter, sondern der kann auch noch angreifen.
Dann Gavin Price 10-3 gegen Stephen Bunting. Ich denke, da brauchen wir nicht viel drüber reden. War eine klare Angelegenheit. Price kam zwar ganz kurz schleppend rein, aber dann, weiß ich gar nicht, wie viele Lexus in Serie waren. Ich glaube, ja, 7 müssen es mindestens gewesen sein. Gegen Stephen Bunting, dann 10-3 sicher durch. Und dann auf das Spiel hatten sich ja die meisten eigentlich schon gefreut. An diesem Samstag, am Auftaktabend, Dave Schüssel gegen Gary Anderson, muss ich sagen, hat mich vom Niveau ein bisschen enttäuscht. Am Ende gewinnt Anderson mit 10-6. Ich glaube, da hatten sich einige ja, ein 180er Feuerwerk auch gewünscht, aber nicht bekommen.
Ja, glanzlos würde ich es nennen. Also Chisnell, glaube ich, weiß nicht, stand irgendwie nach zwei Sessions bei Mitte 80, hatte noch nicht so wirklich getroffen, war aber also nie komplett raus aus dem Match, konnte ich jetzt aber nicht greifen so richtig. Also weiß auch nicht, Viele hatten ja gesagt, mal gucken, was Anderson jetzt wieder auf der Bühne zeigt, auch als Pro-Tour-Qualifier. Das war ja so ein bisschen die Geschichte, dass so ein Spiel Chisnell Anderson da auf einmal in der ersten Runde zustande kommt. Weiß nicht, den Ball spiele ich aber auch gern zurück. Also weiß nicht, was du da für Chisnell und für Anderson aus so einer Partie rauslesen kannst, wie es da weitergeht.
Ja, bei Shizzy lese ich eigentlich immer das raus, was man immer rauslesen kann, ne? Total unkonstant. Also, der gewinnt ein Upinto-Event dieses Jahr und du hast so Tage, da ist er wirklich unplayable, da spielt er der 105, 110 und haut die 180er raus, wie er es einfach kann auch. Aber bei Shizzy muss ich immer auch damit rechnen, dass er in der ersten Runde rausfliegt. Auf den würde ich, glaube ich, nie irgendwie einen Euro setzen. Also, und wie gesagt, wenn die 180er nicht kommen, was jetzt hier in dem Spiel der Fall war, dann ist er auch nicht so gefährlich. Ne? Dann ist er auch angreifbar. Und Anderson hat selbst ja auch nicht so überragend gespielt. Man findet uns ja Gary, ist okay. Aber auch da hatte ich mehr erwartet. Aber für Gary war es eigentlich ein gutes Match zum Reinkommen im Endeffekt. Auch wenn es dann später nicht viel genutzt hat. Aber ja, können wir später noch mal ein großes Fazit, dann noch mal ein paar Spieler, Tops und Flops, machen wir ja sowieso immer. Können wir vielleicht da auch noch mal drüber sprechen. Gut, dann der Sonntag. Das war so der Tag mit den einzige Tag, der zwei Sessions hatte, wenn man jetzt mal vom Women's World Matchplay am anderen Sonntag absieht. Und der wurde halt eröffnet vom ersten deutschen Starter von Martin Schindler. Ja, er verliert leider mit 8 zu 10 gegen Danny Noppert. Muss sagen, habe das Spiel gesehen und dachte im Nachhinein, da war mehr drin.
Ja, weiß nicht, ob wir den Rundumschlag dann bei Gabriel Clemens nochmal machen. Kann man mit Sicherheit von beiden Spielern behaupten. So ein bisschen dieser frühe Double Trouble, als es dann darum ging, stelle ich jetzt auf 3-3, kann vielleicht 4-3 in Führung gehen, verpasst das und schon zieht Noppert auf 7-3 davon, obwohl der natürlich angreifbar war. Hinten raus dann einige gute Finishes gehabt, die 75, die 104. Ein bisschen Glück gehabt, dass er dann auch 8-7 stellen kann und ja, dann passiert das, was passiert, wenn vorne die Distanz zu groß geworden ist, verpasst jetzt mal das 96er-Finish und Noppert nimmt die 112 raus. Das war natürlich echt der absolute Genickbruch in dieser Situation und ist so ein bisschen diesem Mittelteil geschuldet. Hatte mir mehr erhofft, mehr erwartet, als dass da am Ende eine 88 und unter 30% im Schnitt stehen. Also Noppert hat hier so eine solider Auftritt, nichts Besonderes, die 112 einmal, das war ein wichtiger Moment, aber mehr war es dann irgendwie auch nicht und dann ist es schon vorbei gefühlt. Schade aus deutscher Sicht.
Ja, total. Also ich denke, Martin war ja auch nicht zufrieden damit, mit einem 88er-Wedge, er kann es besser auf der Bühne. Früher war es halt ein Problem bei ihm, ne? Aber mittlerweile sehe ich es halt nicht mehr als Problem, weil Leopinto lief ja auch viel besser und World Cup war ja auch mit Gara zusammen. Gut, im Endeffekt war Gara da vielleicht der stärkere Mann auch an diesem Wochenende. Aber er hat ja auch bei der WM mit seinem Spiel gewonnen gehabt und gegen Marcus Smith ja auch hervorragend gespielt. Da war ja auch fast ein Saisonsieg drin. Ja, dieses Jahr machen
Open wir gleich Viertelfinale.
Ne? Ja, genau.
Kommt auch noch dazu. Ging ja weiter. Jahr, also da bin ich auch bei Clemens später vielleicht noch dran, dass wir auch nicht zu viel in ein Spiel rein interpretieren müssen. Mein klar, es ist schön, wenn es immer weitergeht. Aber wir würden jetzt dann ja auch, sag ich mal, die Leistung der vergangenen 6-7 Monate in den Schatten stellen und das anhand eines Tages messen. Meinetwegen hat was Schlechtes gegessen, hatte Fieber, dann erklären sich schon 5 Punkte im Schnitt und du brauchst gar nicht drüber quatschen, aber deswegen abhaken, weiter geht's leider.
Kommen wir gleich nochmal bei Gaga, denke ich nochmal, dann drauf zu sprechen. Weiter ging es dann mit Dick van Dijvenbode gegen Kim Heijbrechts, auch hier die Verlängerung. Am Ende gewinnt van Dijvenbode mit 12-10. War sehr spannend, absolut. Van Dijvenbode auch Matchstarts überstanden von Heijbrechts. Ich glaube, man konnte auch damit rechnen, dass es ein bisschen enger wird in dieser Partie. Aber der Auftritt von Dirk hat mir nicht gefallen. So, das kann man auch noch in der zweiten Runde dann später oder im weiteren Verlauf nochmal thematisieren vielleicht. Vielleicht machen wir das also, oder willst du noch zu dem Spiel noch was sagen? Bei Kim Heijbrechts muss sich auch ärgern, weil.
Absolut. Ja, zwei Matchstarts, ne? Also, und vor allen Dingen Heijbrechts hat unter Druck auch eigentlich, also er hat Momente gezeigt, dass er unter Druck besteht. Also, da hatte van Dijvenbode die 142 fast den Dart zum Match schon drin auf der Doppel 14. Und Heijbrechts hat selber dann wieder mit einer 180 gekontert. hat auch, als es dann gegen ihn auf einmal lief, nur 174 geworfen, um, was war es, 48 Rest nach 9 Darts zu spielen. Also im Angesicht dieser Situation war das ein Top-Spiel von Heibrecht. Einzig die Doppel 16 hat geklemmt und so geht ein Spiel dann verloren. Van Duivenbode kriegt es irgendwie hin, ja, Matches eng werden zu lassen, weil er doch Unzulänglichkeiten hat. Auf einmal spielt er zum Abschluss fast 2-12 Data. Ne? Also, klar, hat dann auch Glück, dass Heibrechts nicht dazwischen kommt, aber ist für mich so ein bisschen ungelöstes Rätsel, weil von Van Duivenbode kann man behaupten, dass er vielleicht, also es wird vielleicht Spieler geben oder Experten, die sagen, er ist aktuell der beste Spieler auf der Tour von dem Niveau, was er jetzt so auch auf der Proto so, da hat er auch manchmal Tage gehabt, 100, 5, 110 und das Spiele nacheinander zu spielen, bringt er nicht auf die Bühne.
Ja, zu Dick habe ich später nochmal, wenn wir dann im weiteren Verlauf nochmal ein, zwei Sätze von mir. Machen wir einfach weiter mit dem nächsten Spiel. Damon Hatter, Josh Rock, da haben viele ja, Josh Rock haben viele als möglichen Stolperstein für Michael van Gerven genannt, auch in den verschiedenen Predictions. Dazu zum Beispiel kam es ja überhaupt gar nicht. Also mehrere Gründe, aber auch hier Damon Hatter kam mit Cricket-Einlauf, da Walk-On, hat sich nie überall Freunde gemacht, ganz klar. Aber er zieht das einfach weiter durch und gewinnt ja mit 10 zu 5, sehr deutlich. Er poppt mich für Hatter bei diesem Turnier, muss ich ehrlich sagen, dass er das mal auf die große Bühne auch gebracht hat. Ne? Bei Jupinto finde ich ihn super konstant. Also für mich ist Hatter vielleicht sogar der konstanteste Spieler fast aktuell, weil er auf dem Floor wirklich immer weit kommt, also selten mal früh rausgeht. Viertelfinale, Halbfinale ist er eigentlich immer vertreten mittlerweile. Deswegen freue mich, dass er auf der großen Bühne jetzt auch mal gebracht hat. Und ich finde, er wird halt auch immer attraktiver, auch weil er halt schneller spielt. Und macht ihn zu einem interessanteren Spieler, auf jeden Fall. Die Walk-Ons, hat er sich was ausgedacht, das mögen nicht alle. Ja, haben auch hier drüber schon geredet. Aber ja, für Josh Rock sicherlich auch ein bisschen enttäuschend, auch wenn, ja, Matchplay-Debüt, ne? Also ist halt immer noch was anderes.
Ja, aber ja, wird auch viele, glaube ich, bei Damon Hatter geben, die, oder hat man auch gelesen, hören können, so macht ja auch wieder alles, um irgendwie in die Premier League sich zu spielen. Also das schwebt ja wie immer über allem, was ein Dartspieler tut. Er tut es, weil er in die Premier League kommen will. Das hat mir auch Ross Smith nachgesagt, diese Feierei der 180er. Jetzt Damon Hatter ist auch alles, um sich für die Premier League interessant zu machen. Kann sein, aber also ich finde ihn cool und hatte immer schon eine gewisse Bühnenpräsenz. Also auch damals der World Series Erfolg in Australien. Das war nicht so, dass Damon Hatter der stille Bursche war, sondern der hat auch mal nach der 180 ganz cool so die Faust hochgehoben und hat da lustig gewackelt. Also klar ist er jetzt ein anderer Spieler, aber das war immer schon da und ich bin doch überrascht, dass sein TV-Record so schlecht aussieht. Ich glaube, das war der Corona Grand Slam. Das war der eine große, ich weiß nicht, ob er da Viertelfinale oder Halbfinale, aber sonst kam ja wirklich nichts, obwohl er eigentlich die Fähigkeiten hat, die es braucht in so einer langen Distanz, weil er eigentlich so auf der Tour echt so eine Klette ist, den wirst du nicht los, der hat immer mal ein großes Finish parat, der spielt konstant hohe 90 und der gibt auch kein Spiel auf, das werden wir vielleicht auch über den Champion, über Espinel später sagen können und umso überraschender, dass er es nicht schafft. Hier Top-Leistung, Josh Rock, wie du sagst, Erfahrung. Ne? Also du musst es halt in so ein Turnier bringen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, Rock ist sowas Ähnliches wie Van Gerven vielleicht vor 10, 15 Jahren war, wo man auch gesagt hat, ja, der kommt jetzt und es hat Jahre gedauert, bis dann der Titel beim Grand Prix kam. Und da ist Rock wahrscheinlich von dem, was auch schon auf dem TV angeboten wird, ein bisschen weiter. Aber es bleibt schon noch das Sammeln von Erfahrungen, um wirklich tief in so ein Turnier reinzugehen.
Dann der Abschluss des Sonntagnachmittags, kurz dazu James Redfield gegen Chris Dobie mit 8 zu 10. Ja, wenn die 16. der Welt da rausgeht, kann man, möchte ich mal sagen, ist vielleicht keine Überraschung. James Redfield hatten aber einige auch vorher was zugetraut, ne? Weil Matchplay-Distanz auch ihm auch durchaus liegt. Ne? Ja, aber Chris Dobie, ich meine, das ist eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe. Finde ich jetzt nicht so überraschend, dass das Wade da rausgeht. Ne? Also, weiß nicht, wie du das siehst, wenn du noch was zu sagen willst, aber.
Ja, vielleicht kurz zu Dobie, hat ja auch, glaube ich, gesagt, Premier League hat ihm definitiv geholfen, in dem Sinne, dass er mehr weiß, was in diesen TV-Spielen so zu tun ist, auch wenn er da halt häufiger verloren als gewonnen hat, aber trotzdem in solchen Spielen dann bereit zu sein. Das hat sich hier gezeigt. Wade wird für mich auch ein bisschen zu einem Spieler, der irgendwie mal wirklich die 180er feuert und groß aufspielt, aber dann auch plötzlich wieder glanzlos ist. Ne? Hätte es hinten raus ja fast oder war drauf und dran, das zu drehen. Ich glaube, hat die 110 zum 9-9 verpasst, aber ja, ausgeglichene Nummer.
Trotzdem Wahnsinn, ne? 2007 das Ding gewonnen. James Wade. 18-7 gegen Terry Jenkins, dann 2008 im Finale gewesen, verloren gegen Taylor. 2011 im Finale gewesen, verloren gegen Taylor. 2012 verloren gegen Taylor. 2015 auch nochmal im Finale gegen Michael van Gerwen verloren. Also der hat schon bei diesem
Spiel. Die Finals habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Wahnsinn, ja.
Das sind 1, 2, 3, 4 verlorene. 5 verlorene. Ja, plus Sieg. Ja, deswegen, also Matchplay ist eigentlich sein Ding. Aber die Konkurrenz, die ist halt auch mittlerweile einfach sehr, sehr groß. Und gehen wir rein in den Sonntagabend, vielleicht da ein bisschen schneller. Rüber Espel gegen Richard Vartalski. Mit Nathan Espel mit 10 zu 6. Da wusste man natürlich noch nicht, wie weit es geht später. Vartalski sicherlich ein unangenehmer Gegner für Runde 1. Löst er hier mit 10 zu 6. Weil Vartalski auch viele Doppel verpasst hat vor dem Anfang. Dazu muss man nicht viel mehr sagen. Luke Humphries gewinnt mit 10 zu 2 gegen José de Sousa. 101er Average von Humphries. Bei de Sousa würde mich aber interessieren, Moritz, müssen wir uns um den vielleicht doch auch ein bisschen Sorgen machen mittlerweile?
Denke schon. Ich will jetzt nicht schon wieder das Wort glanzlos benutzen, aber bei de Sousa passt das irgendwie, weil die Art, die man ihm vorher als sehr lustig und so zugeschrieben hat, jetzt wirkt es irgendwie langweilig. Also man merkt auch vielleicht so ein bisschen das Gegenspiel zu einem Damon Hatter. Ne? Dem einen schreibt man dann in der Phase des Erfolgs zu, auch wie cool und lustig das ist, und der verrechnet sich mal. Und auf einmal wird das zu einem Spieler, den ja, für den sich keiner mehr so richtig interessiert. Spielt trotzdem noch ein ordentliches Niveau, so Grundniveau, aber es kommt halt nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, wo es herkommen soll. Ich will jetzt auch nicht die Parallele so zu Suljovic aufmachen, wo man auch sagen könnte, okay, mit seinem Matchplay-Finale damals, das war schon ein ziemlicher Peak, ob das für de Sousa auch schon dieser Grand-Slam-Triumph war, weil es ja auch ein Spieler, der nicht erst seit 3-4 Jahren die Darts in den Händen hält, sondern wo wahrscheinlich vor 25 Jahren irgendwo im E-Dart-Bereich auch schon einer gesagt hätte, ja, den kannst du gut gebrauchen. Kann durchaus sein, dass man sagen muss hinterher, dass für de Sousa das der große Erfolg war und geblieben ist.
Ja, der Abschluss des Abends war das C2 von Marcus Smith gegen Steve Beaton. Ich denke, darüber müssen wir nicht reden, aber über das Spiel davor muss man natürlich reden. Der größte Schocker bis dahin, für mich auch der größte Schocker überhaupt des Turniers. Ich meine, ich war jetzt in der Vorschau nicht dabei, hätte aber auch Michael van Gerwen als Sieger am Ende getippt. Natürlich kein mutiger Tipp gewesen im Vorhinein, aber dass er in Runde 1 rausgeht gegen Brandon Dolan mit 10 zu 7, wo alle gesagt haben, also Dolan, da, so, wie kann van Gerwen das verlieren? Er hat es wirklich mit 10 zu 7 verloren. Er spielt am Ende 98,98 van Gerwen. Also das liest sich nicht schlecht, aber er kam nie so wirklich rein. Ne? Also ja, ich weiß nicht, ganz schwer.
Ich kann es auch, ich habe es so ein bisschen versucht aufzudröseln oder mal so ein Beispiel zu geben, wenn jetzt ein van Gerwen im Spiel 2-12 Data wirft und am Ende des Spiels bei 100 steht, dann sind die restlichen Legs trotzdem nur so im Bereich von 95. Wenn man das jetzt mal so auf alle Legs gleichmäßig verteilen würde, hättest du van Gerwen nach 15 Darts immer bei 20 Rest stehen. So, und das ist genau der Bereich, wo du ihn knacken kannst, und das ist auch der Bereich, wo Brandon Dolan ihn geknackt hat. Der hat ihm einen 15 Darter nach dem anderen um die Ohren geworfen. Also wenn van Gerwen es in 15 Darts nicht gekriegt hat, dann war Dolan zur Stelle. Check 82, 75, 76, 62, also ja, das ist ja genau der Bereich, über den man immer spricht, dass diese zwei Dart-Finishes, die müssen weggehen und dann hast du eine Chance. Und dann blickt man immer so von außen auf den Average, ich gehöre zu der Fraktion auch gerne, und sagt, oh, guck mal, passt doch eigentlich. Ja, aber wenn van Gerwen dann zwischendurch so ein 132 in 12 Darts wegnimmt, pusht das den Average nach oben und täuscht ein bisschen darüber hinweg, dass halt der Schnitt über das ganze Spiel gesehen nicht gut genug war, oder wir auch erleben, dass unser Dartsport schön in die Breite geht. Es gibt viele Spieler, die können einfach auch konstant Mitte 90, 40% Doppel spielen, und wenn dir diese Dinge dann gelingen, wie diese kleinen Finishes 76, 75, dann bist du jedes Mal in der Lage, auch einen Topstar zu kitzeln, wenn der nicht sein Top-Level spielt, und das haben wir gesehen. Fand auch Brandon Dolan, ich glaube, Das ist eben einmal so Wettquoten schon, der hat, glaube ich, eine 7er-Quote teilweise bei manchen. Also der, es war wohl unwahrscheinlicher, dass er Van Gerven stärkt, als dass Beaton Smith schlägt. Das fand ich dann auch ein bisschen heftig. Also Dolan ist jetzt auch kein unbeschriebenes Blatt. Ist auch nicht so, dass er jetzt die letzten Monate sonderlich schlecht gespielt hätte. Also von daher riesiger Upset, aber cool gemacht von Dolan.
Ich dachte, als Van Gerven da auf 5-5 rankam, als ob Paul sagt, okay, das wird er halt irgendwie gewinnen, ne? Glanzlos, ne? Einfach am Ende irgendwie 10-8 oder so, Hauptsache weiter und dann wird er sich halt steigern. Dol muss man, denke ich, ein großes Kompliment machen. Ne? Ich meine, klar, der hat Erfahrung, der hat vielleicht auch selbst damit nicht gerechnet, wo er meinte, okay, hat mir keiner zugetraut, aber ich mir halt schon irgendwie. Und dann ist Dol natürlich schon ein Spieler, der hat schon ein gewisses Niveau, der kann das natürlich auch. Ne? Also, ich weiß nicht, also. Ich will jetzt nichts in den Raum werfen. Hätte ein Deutscher diesen Michael van Gerven geschlagen in diesem Turnier? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht, aber ein Dolan hat es halt irgendwie dann schon die Chancen halt auch genutzt. Ne? War dann auch da und hat dann natürlich auch die Finishes am Ende dann mit dem dritten Dart gecheckt oder so. Ne? Trotzdem van Gerven wirkte für mich ja, ein bisschen kraftlos, würde ich fast sagen. Die Gier, die ihn so ausgezeichnet hat, war jetzt nicht da. Ich weiß halt auch wirklich nicht, wie das mit den Zähnen bei Ihnen auch aktuell. Also, es sieht ja schon übel aus und ich glaube, das schon auch. Also habe jetzt ja nur die Wasserzähne rausbekommen. Das tat schon auch ordentlich im Nachhinein weh. Ich weiß halt nicht, wie er sich fühlt, ne? Ob er da auch viele Schmerzmittel nehmen muss und so weiter. Das zieht natürlich auch in Kraft. Dagegen
Ja,
steht natürlich das Singen bei den Polen, was er natürlich überragend gespielt hat, war ja auch schon mit dem ganzen Einfluss, das, ja, keine Ahnung, Riesen-Upset.
ich habe so diese Woche selber müssen, also alles, was im Kiefer passiert, kann auch in den ganzen Körper abstrahlen. Also da sind wir extrem sensibel. Also das kann sehr, sehr störend sein, wenn man da weiter dran rumoperiert, oder es kann auch störend sein, wenn man es nicht tut und da sich irgendwas verfestigt. Das gerade beim Dartspiel, wo man ja viel Spannung auch im Rücken, in dieser ganzen Muskulatur hat, das kann da alles hin abstrahlen. Also das ja, muss man auf jeden Fall lösen.
Gut, dann gehen wir weiter in den Montag. Dimitri Vandenberg gewinnt mit 10-8 gegen Ross Smith. Ein Spiel, das mich gut unterhalten hat, muss ich sagen. Von beiden Seiten gefightet. Also Dimitri spielt 101. Ross Smith spielt tatsächlich nur 90. Sah eigentlich besser aus, weil er auch, ja, 84er wirft. Ich finde, Ross Smith hat ein attraktives Spiel mittlerweile. Auch eine gute Bühnenpräsenz. Ist ja schon emotionaler geworden. Aber es hat am Ende nicht gereicht. Dimitri kam hier durch. Können wir einfach so jetzt
Hinten
mitnehmen.
raus, also 8-8 war es auf Reihe, glaube ich, und dann 2-12 da hat er, ne? Also das war dann der Unterschied, und da ist er dann auch ein Unterschiedsspieler, ne?
Die auch emotional, ne? Also wirklich, da war viel drin, aber einen guten Spirit gespielt, muss man sagen. Ne? Nicht unfair oder sonst irgendwas, sondern wirklich gegenseitig quasi da auch angefixt, muss man sagen. Dann, ja, Ryan Searle gegen Raymond van Barneveld, 10-4, auch deutlich zugunsten von Ryan Searle. War vielleicht sogar das beste TV-Spiel, was ich je von Ryan Searle gesehen habe. 105 im Average. Gut, Barney spielt nur 89. Vorher haben auch viele gesagt, da ist eigentlich was drin für Barney, ne?
Die
Searle in der ersten
Romantiker,
Runde.
ne? Auch bei
Vielleicht
uns,
Wright
da
in der
müssen wir.
zweiten Runde. Aber da muss man schon sagen, das war auch schnell frühzeitig entschieden und Barney hat auch für mich jetzt nicht gekämpft. Er hat nicht dran geglaubt. Er hat natürlich auch gesehen, dass ein Searle da wirklich einen Sahnetag erwischt hat. Und dann war es jetzt für am Ende sehr deutlich.
Ja, also ich hatte heute in Vorbereitung die Vorschau angehört. Ich muss es jetzt natürlich wieder hinten raus, kann man immer sagen, oh, ne? Hättet ihr mal. Da war natürlich schon Barney so fast im Halbfinale und Geschichten. Und dann kommt plötzlich Ryan Searle und spielt das beste TV-Match, was man so von ihm gesehen hat. Und wirklich von Start bis Ziel überragend. Also ja, kann man so einen Haken dran setzen.
Ja, Peter Wright gegen Andrew Gilding. 10-4. Peter Wright war ja auch ein Spieler, wo viele gesagt haben, nee, also überhaupt gar nichts. Im Moment, dann, mit dem haben wir nicht viel an der Hut bei diesem Turnier. Zumindest in der ersten Runde war es zumindest halbwegs solide. 10-4 gewinnt er. Von Gilding kam aber auch wirklich kaum was. Wright hat mit seinem Weltmeister-Setup da so ein bisschen gespielt, dann aber auch wieder zwischendurch wieder getauscht, obwohl er halt 5-6, glaube ich, eine Serie gewonnen hat zu dem Zeitpunkt. Ja. Es ist immer noch die alte Leier, aber zumindest war es hier im Ende 96er Average. Und da hätte man vielleicht denken können, das gebe ich mir auf, die für die nächsten Runden. Ja, dann später mehr. Es war dann halt nicht der Fall. Ja, und zum Abschluss der ersten Runde, der Montagabend, Johnny Clayton gegen Gabriel Clemens. Ja, 10 zu 8 gewinnt Johnny Clayton dieses Spiel. Lotte das Falte dort verliert damit mit 10 zu 8. Und auch hier, war das gerade schon kurz gesagt, Moritz, kann man Überschrift wählen. Da war deutlich mehr drin, hätte man das vielleicht nicht gewinnen müssen, weil Clayton steht am Ende bei 87,91 nur. Gaga spielt vom Average her 94, weil es hinten raus auch wirklich dann wieder sehr ordentlich war. Aber es waren einfach zu viele vergebene Chancen, muss man sagen.
Ja, ich glaube, Clayton geht mit einem 79er Schnitt 4-1 in Führung. Da fragst du dich nach der ersten Session schon, wo bleibe ich jetzt? Aufbäumen war da leider dann ähnlich wie bei Schindler über die Distanz zu spät, weil Clayton in 11 Data zum Abschluss spielt. Klar, wenn du es daran misst, WM-Halbfinale, ich habe vielleicht den Anspruch, jetzt mit dem Preisgeld im Rücken auch Richtung Top 16 zu schielen, dann brauchst du bei solchen Turnieren die Erfolge und dann musst du Johnny Clayton in der Verfassung schlagen. Ich glaube, das können wir so einen Punkt hintersetzen. Ich würde vielleicht noch sagen, ein bisschen deutsches Dilemma ist natürlich, hier in diesem Spiel haben wir Clayton, der 88 spielt und Clemens spielt die 94. Bei Noppert gegen Schindler hatten wir es andersrum. Da spielt Schindler die 88, Noppert die 94 und beide Male ist ja, Scoreline aus deutscher Sicht 8 zu 10. Also ist dann ja, bisschen bitter, aber irgendwie World Matchplay ist noch nicht so das große Turnier der Deutschen, habe ich so den Eindruck.
Nee, obwohl Gaga natürlich auch ja schon mal gewonnen hat, ein Spiel, also das
Im
ist es
Crossen,
nicht,
ja.
ne, also damals.
Kommt ja auch.
Aber ja, also schade, weil Clayton muss ich aber auch nochmal eins sagen, ich meine, die Geschichte bei Clayton, da kommen wir dann nochmal, ist auch noch ein Hintergrund in dem Fall, mit dem Turnier, aber der war trotzdem dann, wenn es drauf ankam, ganz am Ende, dann war Clayton aber auch wieder da. Also, der war in Gagas Anwurfflex, zweiten Hälfte war er immer weg. Der war nie da, der war gar nicht anwesend, ne? Aber in seiner eigenen hat er irgendwie immer durchbekommen. Ich hatte nie das Gefühl, dass wir den Punkt erreicht haben, das kippt jetzt Richtung Gaga. Das habe ich nicht, den Moment habe ich nie bekommen. Da kam Gaga wieder ran, ne? Vielleicht wurde Arm auch ein bisschen lockerer, aber hinten raus war es wirklich gut. Am Anfang die, ja, die Doppel machen bei Gaga im Moment teilweise ein paar Probleme. Kann man natürlich das jetzt vergleichen von Dart Connect und so, und dann kriegt man raus, dass Gaga dieses Jahr wirklich eigentlich gar nicht schlecht spielt, ne? Und die Ergebnisse sind ja auch da, auch in der Players Championship oder auf dem Merit steht er ja nicht schlecht da. Also auch da wieder, ja. Aber ich kann es verstehen, ich habe das auch getwittert. Das war für mich auch insgesamt dann wieder ernüchternd, das nackte Ergebnis zu sehen, dass die Deutschen hier wirklich zwei Spielen, die man hätte gewinnen können und was die beiden hätten absolut wirklich gewinnen können, weil sie einfach auch drauf haben, ja. Und auch nicht mehr Rookies im TV sind, war es für mich vom Ergebnis her ein bisschen ernüchternd. Ja, ich hoffe, beim World Grand Prix kann man es dann irgendwie andersrum drehen. Ne? War auch da die Distanz sehr kurz. Aber ja, es war was möglich. Also Noppert und Clayton waren jetzt nicht Lose, wo man am Ende sagt, okay, wir haben ja gegen 105
Überhaupt
verloren.
nicht. Ja.
Da war nichts zu machen, aber ich habe mich wieder qualifiziert, was eine super Leistung ist. Man muss da erstmal reinkommen. Aber ja, die beiden denke ich, haben auch mittlerweile auch den Anspruch, solche Spiele einfach mal auch mal zu gewinnen.
Ja, vor allem, weil das ist das Schöne, wenn du auf der Pro Tour so gut spielst, dann bist du bei Matchplay Grand Prix immer dabei. UK Open, Players Championship Finals, du kriegst das ja, du kriegst die Turniere alle. Deswegen ist das ja auch so wichtig, in dieser Top 16 Pro Tour immer dran zu bleiben, dann bist du überall dabei und im Zweifel darüber schon alleine immer in den Top 32, auch Richtung WM. Und das ist ja auch jetzt genau der nächste Schritt, den beide forcieren wollen. Wobei auch, glaube ich, immer bei Clemens gesagt haben, die Entwicklung ist steady, ist ein bisschen explodiert mit dem WM-Halbfinale, aber das immer und immer wieder abzurufen, das muss ich halt erst auch mit Jahren der Erfahrung zeigen.
Also Clemens ist die 20 aktuell der Welt und Martin die 24. Und ich glaube, dass auch das spiegelt eigentlich ganz gut wider, wo sie stehen, weil Top 16 Spieler sind sie für mich aktuell noch nicht. Also sie haben
Ja, ich
die.
sag mal so, Top 16 Spieler gewinnen solche Spiele, wie jetzt halt in der ersten Runde. Deswegen stehen sie halt die paar Plätze
Ja.
höher. Das ist so.
Also sie können in die Top 16 ohne Frage spielerisch rein und vorstoßen. Aber aktuell sind da noch Spieler einfach, sind einfach noch ein paar Spieler besser. Das, ne, ist einfach so. Wenn man die Liste durchgeht, die Order Permit, können wir nachher nochmal ein bisschen gucken. Da sind einfach auch viele andere gute Spieler. Und das ist eben so. Ne? Aber trotzdem, wie gesagt, es waren Einzelspiele, wir werden das weiter verfolgen. Es kommen noch so viele Major in diesem Jahr. World Cup war ja wirklich auch sehr ansprechend, vor allem das Spiel gegen England. Also machen wir uns da keine Sorgen. Okay, dann rein in Runde 2. Wir haben die erste Runde jetzt so ein bisschen durcheinander. Ja, nacheinander. So, besprochen, gehen wir weiter in Runde 2 mit Daryl Gurney, Gary Anderson. Ja, 11 zu 4, deutlich. Gunst von Daryl Gurney, zwei Umgesetze sind hier aufeinander getroffen. Da hat Anderson sicherlich auch nicht mitgerechnet, dass Gurney der 104 spielt, Anderson selbst bei 102, aber ja, vor allem am Anfang Daryl Gurney, ne, total clinical auf dem Doppeln. Die ersten sechs haben alle gesessen, am Ende 11 von 16 getroffen. Und da war für Anderson gar nicht viel zu machen. Er hatte zwei Bullfinishes, die gingen nicht rein und schon lag Anderson einfach mega weit zurück und da hat das Gurney dann auch einmal runtergespielt.
Gab ja auch am Anfang ein bisschen oder so im Vorlauf, will ich sagen, ein bisschen Needle, aber Gurney hat ja so ein bisschen gesagt, ja, vielleicht mag Gary es ja auch gar nicht so sehr gegen mich zu spielen. Darauf angesprochen meinte Gary dann ja, sehen wir dann ja am Dienstag. Ich muss ja sagen, der Rekord ist, glaube ich, 11 zu 11, aber im TV 4 zu 1. Also Gurney hat ihn, glaube ich, schon zweimal vorher beim Matchplay geschlagen. 3 zu 0 beim World Grand Prix, also vielleicht hätte Gurney das fast gar nicht aufmachen müssen und einfach sagen, ich mag es, Gary zu spielen, scheinbar. Also vielleicht mag er das in die Richtung sehr gerne. Und ja, Gurney of Old, also mehr braucht man da gar nicht sagen.
Dann gewinnt Nathan Aspinall mit 11 zu 9 gegen Danny Noppert. Das hätte das Spiel sein können, glaube ich, wo Aspinall rausgeht in diesem Turnier. Ne? Jetzt am Ende hat er es gewonnen. Und wenn man so nachher so die Spiele durchgeht, hätte das so ein Spiel sein können. Wenn da ein, zwei Sachen anders gelaufen wären, dann hätte hier auch Noppert der Sieger sein können.
Dann hätte auch das Matchplay gewinnen können, wenn so ein, zwei Sachen. Nein, aber ich fand aber so Noppert zum Scoring erstaunlich dünn in der Partie. Hinten raus dann doch mit so zwei Highlights, so 12 Data. Auf einmal steht es 9-9. Aber Espinel, ja, einfach Siegermentalität, hat die zweite Luft auch in der Partie gehabt. Muss die Klammer eben aufmachen, du hast das Spiel gegen Ratajski so schnell zugemacht. Auch da hatte, glaube ich, Ratajski einige Darts zum 7 zu 7. Kurz, also da war Espinel auch nicht, es war nicht so oder eigentlich nie so, dass Espinel hier in diesem Turnier cruisen konnte bis ins Halbfinale, Finale rein, sondern der musste auch schon was zeigen und hat da diesen Ansturm von Noppert den Späten parieren können.
Dann war das Feuerwerk, muss ich sagen. Gavin Price gegen Joe Cullen. Price geht hier raus mit 13 zu 11 in der Verlängerung. Spielt 100er Average, Cullen nachvollziehbar nur 94. Ja, und Price wird sich nachher fragen, ja, was ist hier eigentlich passiert? Warum habe ich dieses Spiel verloren? Also klar kann man sagen, Joe Cullen mit total wichtigen Bullfinishes, damit auch in die Verlängerung gekommen. Und am Ende, ja, checkt er 112 zum Sieg. Price verpasst zweimal die Doppel-10 für, ja, um die Verlängerung weiter am Leben zu halten. Ja, hat mich total mitgenommen, die Partie, fand ich richtig gut anzuschauen. Auch ja, von den Fans her, glaube ich, die waren auch tief drin in diesem Match. Und bei Joe Cullen muss man sagen, es lief dieses Jahr ja nicht so gut, aber das war eigentlich schon wieder ein Zeichen, hey Leute, ne, ich bin da wieder. Obwohl ich nicht Premier League nominiert worden bin, was er ja nicht verstehen kann aus seiner Sicht. Da kann man ja drüber reden, aber ja, das war so ein Joe Cullen, der sein Potenzial mal wirklich wieder abgerufen hat.
Ich hatte Sorge, dass es halt kippt oder dass genau dieser Moment nicht eintritt, weil der ist ja ganz schön eingebrochen. 8-6 geführt und dann stand es 8-10. Und dann war es natürlich eine Finish Masterclass. Also 81 da auf Bull, nachdem Price ja einen Matchstart auch selbst auf Bull hatte. 90 auf Bull im Anschluss, das 112er Finish dann raus auf die Doppel-16. Also absolut überragend. Weiß nicht, ob du dir das vorstellen können oder allgemein. Siehst du so, dass Price hier eigentlich was verpasst hat, dass er selber diesen zweiten, beziehungsweise ja nicht zweiten, aber dritten, vierten Gang noch höher hätte schalten müssen?
Also ich glaube, irgendwann, also in dieser Endphase war halt, glaube ich, hat er auch schon fast am Maximum gespielt. Und da war Cullen einfach mit seinen Finishes da. Ich glaube, wir müssen eher am Anfang schauen. Da hat es Price halt liegen lassen auf den Doppeln, weil dann kommt Cullen vielleicht auch gar nicht mehr in die Situation rein, dass er sich da reinrettet. Und trotzdem fand ich Price am Ende nicht schlecht, was er dann halt Ende halt nicht gemacht hat, die Doppeln, Doppel-10, ne? Und dann war Cullen halt da. Das fand ich jetzt auch, hätte ich auch nicht gedacht, dass er die 112 direkt macht, weil Cullen für mich jetzt keiner ist, der so kaltschnäuzig eigentlich ist. Aber ja, Price hat hier was liegen lassen. Also ich finde, er hat hier sehr, sehr viel liegen lassen. Vielleicht sogar seinen ersten World Matchplay-Titel. Das fehlt ihm. Das fehlt ihm weiterhin. Er war einmal im Finale letztes Jahr gegen Van Gerven. Aber vielleicht ist das einfach auch nicht die Zeit, an der er an sein Maximum kommen kann. Ja.
Oder also,
Formaufbau ist
sagst du,
beim Radsport vielleicht
das
ein
Draw
Thema,
wäre
aber
offen geblieben?
ist beim Dart ist es ja nicht so, dass man sich irgendwie zum Tour de France irgendwie da seine Form perfekt aufbaut. Aber ja, Price, Matchplay, das läuft noch nicht so, obwohl er eigentlich ja beim Grand Slam zeigt, dass diese langen Distanzen ja auch total seins sind eigentlich. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Und ich hätte Price, wie gesagt, auch vor allem nach dem Aus von Michael van Gerven, dachte ich, okay, das nutzt er jetzt, ne? Aber so war es halt in diesem Turnier. In dieser Phase sind ja viele Gesetze rausgegangen und da
Ja, also
kommen wir
sind
eigentlich
wir
schon
jetzt
zum
schon
nächsten Spiel.
jetzt hoffentlich mit Smith gegen Doby.
Genau, ja.
Ja, sehr gut, weil ist für mich die Parallele. Also Smith, der ist früh verpasst und Doby, der hinten raus sagt, ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, dass es 5-5 steht. Ne? Also der ist da irgendwie drin geblieben und als dann bei Doby mit der Erfahrung jetzt in TV-Klick gemacht hat, dann checkt er alles. Ne? Doppel-15, das 110er Finish. Alle möglichen Doppel-Doppel-Kombinationen hat er durchgespielt, hatte man den Eindruck. Also, das war dann strong im Finish.
Ja, 7-6 in Serie. Also ich finde, das darf einem Michael Smith eigentlich
Oh,
nie
ja.
passieren. Also bei seiner
Bin auch nicht
Qualität
aufgefallen.
finde ich das Wahnsinn, dass Smith 7-6 in Folge abgibt. Also das passiert auch super selten. Und Smith, ja, muss ich auch fragen, wo steht er aktuell eigentlich? Also er ist Weltmeister, aber so wirklich Nummer 1 der Welt. Aber was verkörpert er gerade? Also hat er gerade die Gier oder kommt das erst zu einem Major am Ende des Jahres? Für mich hat das irgendwie auch schon gegen Steve Beaton ja nicht auf die Bühne gebracht. Gut, er musste da auch nicht, aber da war er auch schon selbst, hat er gesagt, ich bin von der Bühne gegangen und dachte, ich habe ja verloren, so fühle ich mich. Ne? Und auch hier fehlte mir was. Und Michael Smith, ja, enttäuschend. Doch, finde ich enttäuschend. Auch da war natürlich auch dann, nachdem Price raus war und Wright, muss man da immer dann ausklammern im Moment aktuell. War eigentlich auch alles für ihn dann offen, aber gut, er wollte es nicht. Tschüss, Dobie. Mittlerweile durch den Masters-Sieg auch und die Premier League-Teilnahme einfach auch wirklich gesettelt. Ja.
Um es wieder auf die Averages runterzubrechen, ist Smith spielt trotzdem, glaube ich, 100. Also, das war so ein seltsames Spiel, wo Smith gut spielt, aber also eigentlich ja so der alte Michael Smith, der irgendwie 100 spielt und immer verliert. Also,
Er kommt aus
aber
dem
eher dann hinten raus.
Chat neue Darts, vielleicht ein Grund. Ja, glaube ich nicht. Fand ich vorher schon so. Die neuen Darts sehen ja auch schick aus und fliegen ganz gut. Ich glaube, daran liegt es nicht. Würde ich jetzt nicht als Grund sehen.
Da hat er jetzt, glaube ich,
Das
auch keine großen, also ist ja kein großes Experiment. Jetzt glaube ich, müsste jetzt die Form genau vor Augen haben, aber das ist ja nicht, dass er jetzt den Ride gemacht hat und auf einmal auf ein dickes Barrel, kurze Flights irgendwie umgestiegen ist.
würde ich auch nicht als Grund dafür aktuell ansehen. Ich denke einfach auch viel, dass da einfach auch ein bisschen Relaxung jetzt angesagt ist. Ne? Das war natürlich eine harte Zeit als Weltmeister, auch viele Termine, Premier League jede Woche und so weiter. Ich glaube, der nochmal jetzt Down Under so ein bisschen auch da einen Urlaub macht und dann wird mit Smith Ende des Jahres rechne ich wieder fest mit ihm aktuell, aber nicht so dermaßen. Ja, dann schnell erzählt, Brandon Dolan, den man hätte am Montag 11:1. Oh ja, das war sehr, sehr deutlich. Dolan, eigentlich das, was man früher unter Taylor-Fluch hatte. Ne? Man gewinnt gegen Taylor und verliert dann das nächste Spiel. Ist jetzt hier auch genauso eingetreten. Ja, enttäuschend. Ne? 89 hat das dann eigentlich auch gut genutzt, aber er wurde auch nicht gefordert.
Ja, ich glaube, allein in der ersten Session, wenn du da die 10, 11 Darts wegwirfst, auch einfach seinen Anwurf hätte halten müssen und dann ist das Match gefühlt schon durch. Passiert manchmal auch in der Welt des Brandon Dolan.
Gut, dann Johnny Clayton, Dimitri Vandenberg, natürlich ein super interessantes Spiel für die zweite Runde. Hätte ich jetzt nach dem Eindrücken des ersten Matches der jeweiligen Spieler nicht so eingeschätzt, habe ich dann doch eher Dimitri vorne gesehen. Aber so schnell kann man sich ja täuschen. Ne? Clayton spielt dann hier 101 und gegen Gaga spielt er 88. Das sind immer 13 Punkte mehr. Das ist natürlich schon mal eine Ansage. Dimi hingegen rutscht um 8 Punkte ab. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Vor allen Dingen war es dann eben auch der Mittelteil. Ne? 4 Legs in Serie gegen Dimitri, dann an Clayton. Und dann ist natürlich Clayton auch einer, der sich sowas dann auch nicht mehr nehmen lässt. Dafür ist er mittlerweile zu erfahren.
Es gibt auch keinen großen Moment, also irgendwie das Spiel konnte ich auch nicht so richtig greifen. Es war immer so, dass Vandenberg ein Dart zu viel, zu wenig, je nachdem, wie man es jetzt, aus wessen Sicht man sieht, hatte. Und deswegen hatte das Spiel dann auch, ist eigentlich ähnlich wie bei Clayton gegen Clemens, am Ende stand Clayton drauf und es würde nichts passieren gefühlt. Und das, obwohl Vandenberg ja eigentlich gegen die Qualität hier für einen Lauf immer gut hätte.
Ja, dann hatten wir das Finn schon kurz angesprochen. Peter Wright gegen Ryan Searle. Hier geht Peter Wright dann raus. Ja, spielt mal 91 oder 92 mal ein bisschen aufrundet gegen Ryan Searle, der jetzt auch nicht das spielen musste wie gegen Barney und es hat trotzdem gereicht. Ne? 11 zu 8. Das Endergebnis. Ja,
Ja.
also schön für Searle, dass er das nutzen konnte, aber muss ich wirklich sagen, Peter Wright, man sagt ja immer, ja, der kommt schon wieder und es wird schon wieder, aber. Ich weiß nicht, im Moment gibt er mir keine, liefert er mir keine Gründe. Er hat ja auch ein Rio Pinto Event wieder gewonnen dieses Jahr irgendwann zwischendurch. So, und dachte mal, wie kann das eigentlich passieren? Aber nachhaltig gut ist es nicht. Und er hat echt mega viel zu verteidigen. Bei der WM dann vor allen Dingen, wenn es dann anders rausfliegt, dann ist er aus seinen Top 10 vielleicht raus. Und wir wissen, wie schnell sowas gehen kann. Also ich finde mittlerweile jetzt auch, wo der Premier League-Stress dann vorbei ist, gut, wir wissen nicht, wie es privat dann immer noch bei Joanne und so weiter ist, eben immer ein Thema. Aber. Man darf sich als Peter White-Fan durchaus mittlerweile, denke ich, ja, ernsthafte Sorgen schon machen.
Also ist halt so, man hatte auch in der Vergangenheit immer Phasen bei Wright, wo es man nicht lief und wo man überlegen musste, okay, wie geht es jetzt weiter so? Aber ja, ich kann es bei ihm nicht ganz greifen. Oder es war immer, wenn man ihn dann mal abgeschrieben hat, dann kommt so ein Titel und auch World Matchplay vor 2 Jahren war ein Lauf, der aus dem Nichts kam. Also ja, schwierig einzuschätzen.
Und dann zum Abschluss nochmal ein sehr enges Spiel zwischen Dick van Dijvenbode und Luke Humphries. Am Ende gewinnt Luke Humphries die Verlängerung mit 14 zu 12. Dick van Dijvenbode war bereits mit 10 zu 7 vorne. Humphries übersteht einen Matchstart, schaukelt sich dann in der Verlängerung weiter hoch mit dem besseren Ende dann für Luke Humphries. Und da muss ich sagen, das komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin schon bei so ein bisschen angedeutet hatte bei van Dijvenbode. Ja, er spielt sicherlich sehr, sehr gut, auch auf dem Floor, auf der European Tour auch. Hohes Niveau, aber ich glaube, der Junge steht sich oder der Mann steht sich durchaus selbst im Weg. Und das war ja bei der European Tour schon so, dass er gesagt hat: Oh, er choked it, ich hab's weggeworfen. Und ich finde, gegen Kim Heibrechts war er auch kurz davor, es wegzuwerfen und hier hat das auch wieder weggeworfen. Also, der macht sich, glaube ich, zu viel Druck. Ich glaube, der will zu schnell jetzt noch nach vorne. Also, der ist doch jetzt wirklich ein Top-10-Spieler, absolut für mich. Aber ist er jetzt die Nummer 10 der Welt, ist auch tatsächlich. Aber der hat noch viel mehr Möglichkeiten. Ich glaube, er macht sich zu sehr Druck, dass dieser schnelle Erfolg kommen muss bei ihm. Ich glaube, der denkt jetzt, oh, es ist gerade die Phase, da muss ich jetzt ein Major-Turnier gewinnen, weil ich spiele gerade so gut. Ich weiß nicht, bin ich im einen Jahr immer noch so gut? Ich würde sagen, da muss man wirklich dran arbeiten bei ihm, weil auf der Körpersprache auch, auf der Bühne dann, der wirkt dann so. Ja, hibbelig, keine Ahnung. Man sieht ihm alles im Gesicht an. Man sieht ihm förmlich an, der denkt gerade so sehr nach, das kann gar nicht klappen mit dem Matchstart. Ne? Also auf der European Tour dieses Finale, wo die Doppel-8 dann wirklich in der Single 16 aber sowas von fett saß, ne, da ist nichts aus der Hand gerutscht. Das ist wirklich ein Problemchen bei ihm. Und ich finde, auch hier hat er das wieder weggeworfen. Gut, dann gehen wir rein in die Viertelfinals. Da wurde die Distanz ja auch nochmal ein bisschen erhöht. Man brauchte dann 16 Legs, um ins Halbfinale einzuziehen. Ja, und Joe Cullen war da der erste Spieler, dem das gelungen ist. 16 zu 11 gegen Dable Gurney. Ja, Gurney konnte einfach auch nicht das Niveau halten, was er in den ersten beiden Spielen da gezeigt hat. 5 zu 0 lag er schon zurück nach der ersten Session und war eigentlich, wenn man sich das jetzt auch anschaut, ist er sowohl im Scoring als auch bei den Doppeln total unterlegen gewesen. Und ich sag mal so, es war ein relativ einfaches Spiel für Joe Cullen in dem Fall.
Ja, also ist ja auch von allen Dingen, wenn man jetzt so zurückschaut, erstaunlich, dass er überhaupt die 11 Legs dann insgesamt geholt hatte. Man sagt, das war eine schlechte Performance insgesamt. Muss auch sagen, habe von dem Spiel nicht so viel im Hinterkopf, weil eben die Situation relativ klar war, dass Kallen sich das holt. Für Kallen natürlich in dem Fall schön, dass er mit einer wirklich guten Leistung einfach Gurney auf Distanz und in das Halbfinale marschieren kann. Aber kann auch nicht viel mehr da jetzt rein analysieren.
Dann in diesem Abend noch Nathan Aspinall gegen Chris Doby. Chris Doby lag bereits mit 6 zu 3 vorne gegen Nathan Aspinall. Aber dann gewinnt Doby nur noch 2 der nächsten 11 Legs. Und das ist dann einfach von der Hypothek zu viel gewesen. Verliert am Ende dann mit 12 zu 16 gegen Nathan Aspinall. Beide Average natürlich sehr, sehr ordentlich. Ne? Doby auf Runde 97, Aspinall 99,33. Also die Distanz natürlich trotzdem auch eine gute Leistung. Und ja, Doby Aspinall, ich es vorher auch nicht gewusst, hätte wahrscheinlich auf Aspinall getippt. Aber das sind beides junge, immer noch Engländer, die, glaube ich, die auch Spaß machen. Und darauf sollte vielleicht auch ja, das englische Publikum hoffen. Das sind für mich so mit Humphries zusammen so diejenigen, wahrscheinlich, die nächsten Jahre prägen werden. Gut, da kommen natürlich auch super viele Talente nach, aber das sind so zwei Premier League-Spieler für mich auch in Zukunft, die ein attraktives Spiel haben, die auch was verkörpern. Also Aspinall vor allen Dingen natürlich. Aber auch Chris Doby macht mir immer viel Spaß eigentlich.
Ja, also bei Espinel habe ich auch immer manchmal die Qualitätsfrage gestellt oder dass ich sage, er ist ja nicht der Spieler, der 100, 5, 110 dann am laufenden Band spielt, aber ist so ein bisschen der Grinder, der es schafft, kein Spiel jemals aufzugeben. Und wenn du nicht da bist als Gegner, dann ist Espinel da. Also das ist die Qualität, die in diesem Turnier sehr ausgezeichnet hat, dass sobald ein Gegner Schwäche angefangen hat zu zeigen und jetzt nicht rein körpersprachlich, aber auch vom gesamten Auftreten her, dann ist Espinel dazwischen gegrätscht und hat plötzlich eine Serie gestartet, wo immer man ein Highlight gegen die Darts gesetzt hat, immer man Finish rausgenommen hat und das ist ja eigentlich auch genau das, wovon unser Sport lebt und was ihm, glaube ich, auch sehr viele Sympathien einbringt, ist ja unbestritten.
Dann der andere Viertelfinaltag, der Freitag. Johnny Clayton gewinnt hier mit 16 zu 12 gegen Ryan Searle. Ja, es war lange schon noch ordentlich, muss man sagen, aber hinten raus Ryan Searle dann doch ein bisschen noch eingebrochen. Clayton, brutales Finishing. Ne? 61%, das war so ein bisschen auch das, was Clayton das ganze Turnier über dann irgendwie dann doch durchgezogen hat. Das ist natürlich schon eine Ansage. Für mich Clayton immer jemand gewesen, der total auf Doppel 8, Doppel 16, da traue ich ihm. Eigentlich bin ich drei Sätze in der Hand, bin mir sowas von sicher, dass er das irgendwie checkt. Da ist er super stark. Und ich meine, sein Scoring ist auch natürlich nicht schlecht, aber vor allem sein Finish 61% auf der Distanz schwer zu knacken.
Ja, vor allem, ich habe die Statistik gehabt, in dem Turnier war Clayton 6 von 6 mit auf Doppel 16, wenn er mit dem letzten Dart in der Hand war. Noch krasser war dann ja irgendwann die Geschichte, dass er 7 von 8 auf Bull stand. Also absolut klinisch, was er da veranstaltet hat. Das war, ja, da ist Clayton auch einer von wenigen Spielern, die in so einer Phase absolut unplayable sind. Ne? Also der marschiert weg und du kannst nicht dazwischen kommen, weil er immer 11, 12 Darts auch zwischendurch spielt. Hat er jetzt in dem Spiel gar nicht ganz groß gebraucht, aber dieses Clinical Finishing ist eigentlich der Grund, warum ich auch eigentlich bis zum Ende dann vermutet hätte, dass Clayton das Rennen macht. Hat er nicht, aber seine große Qualität.
Ja, dann haben wir noch Luke Humphries gegen Damon Hatter. Das ist ein enger Einleck mehr. Damon Hatter 13, Luke Humphries 16 am Ende. Ja, es war ein Spiel eigentlich, wo man schon damit rechnen konnte, dass Humphries hier durchkommt, der auch lange Zeit einfach auch besser war. Hinten raus kam Hatter noch irgendwie so ein bisschen auf, noch ein bisschen aufgebäumt. Hätte Humphries auch deutlicher gewinnen können wahrscheinlich. Aber ein Duell, was er sehr aufgegeben hat, jetzt schon auch. Aber im TV ist, glaube ich, Humphries immer noch ein Stück von reifer und weiter in der Entwicklung als Damon Hatter.
Vor allem diese 152er Checkout habe ich direkt im Kopf. Da ging es ja auch richtig ab auf der Bühne, was Hatter veranstaltet hat. Und dann Humphries im nächsten Leg Doppel-Doppel 92 gecheckt. Also das war dann wieder komplett cool geblieben. Und ich hatte es jetzt eben auch im Chat gelesen, kam auch so ein bisschen auf. Hat einer geschrieben, hätte er jetzt auch irgendwie, also trotz Viertelfinale im TV wieder nicht richtig überzeugend. Würde ich nicht ganz zustimmen. Also hat ja doch auch jetzt in der besonders ersten Runde gegen Rock dann auch auf Doppel und so weiter gezeigt, dass das mit ihm zu rechnen ist. Aber stimmt schon, dass bei dem, was er an Konstanz auf der Tour anbietet, wieder die Frage bleibt, warum ist dann so eine Lücke gegen Humphries wieder da? Also da ja, würde ich mir wahrscheinlich wünschen, weil ich mag das Spiel von Dame Hatter irgendwie, der beißt sich eigentlich viel fest und schafft es trotzdem irgendwie in bestimmten Spielen dann nicht, das durchzuziehen.
Dann Samstagabend die beiden Halbfinals. Ein sehr deutliches Halbfinale, muss man sagen. Finale auch später, einen Tag später. Aber auch das erste Halbfinale war deutlich. Nathan Aspinall gewinnt mit 17 zu 9 gegen Joe Cullen. Ja, es ist der fünfte Sieg in Serie in diesem Duell für Nathan Aspinall. Scheint also Joe Cullen ein guter Gegner für ihn zu sein. Cullen seine Chancen nicht gut verwertet. Das gehört dazu. Aspinall konnte sich dann absetzen. Aber trotzdem für Cullen schade. Also, klar, er hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass es enger wird. Aber wahrscheinlich ist Aspinall auch, was für solche Turniere angeht, klar, Cullen hat auch das Masters gewonnen. Aber ja, irgendwie so ein Duell hätte ich auch viel auf Aspinall gesetzt, muss ich ehrlich sagen. Weil der. Bei Cullen habe ich immer noch das Gefühl, dass er immer mal ein Spiel dazwischen hat, wo er auch mal rutscht nach unten. Und bei Aspinall habe ich immer so Gefühle, so 93, 94, 95 spielt er eigentlich immer. Und er kann auch, glaube ich, an einem schlechten Tag noch mal durch seinen Kampfgeist mehr rausholen als Cullen an einem schlechten Tag. Wenn Cullen keinen guten Tag hat, finde ich, da passt dann einiges nicht zusammen. Er hat dann weniger Scoring, Doppel sind auch manchmal ein Problem. Aber bei Aspinall denke ich mir immer, der ist zwar gerade vielleicht nicht auf seinem Top-Game, aber der gewinnt dann irgendwie Lex, zieht sich dann irgendwie in ein, zwei guten Sachen hoch und kämpft sich dann noch mal durch.
Ich würde jetzt auch gar nicht mehr analysieren dazu, weil ich fasse es fast so wie Doby davor, aber auch Clayton im Finale zusammen, dass Cullen ob dieser, genau dieser Qualitäten von Aspinall irgendwann überfordert war und werde auch vielleicht später nochmal so ein bisschen ja, oder das Fass ein bisschen weiter aufmachen. Bei ihm war es jetzt so das Kopfschütteln, aber auch bei Clayton dieses Abklatschen, da würde ich irgendwie nochmal so gesammelt drauf schauen.
Machen wir gleich definitiv noch. Ja, deutlich enger dann das Halbfinale Nummer 2. Johnny Clayton 17 zu 15 gegen Luke Humphries. Ja, also absolutes Top-Game. Ja, also auch vom Line-Up her, das zweites, denke ich, war auch lange ausgeglichen. Ne? 12 zu 12 stand es. Und, aber auch hier reden wir wieder über die Doppelquote von Johnny Clayton, die erneut bei 60% steht und sein Timing. Ich meine, Dan Dawson hat's mal immer, hat diese Verrechner immer Perfect Ferreting genannt, wenn er sich dann irgendwie eine Bogey-Zahl gestellt hat. Was ja nicht mehr so häufig vorkommt mittlerweile. Er rechnet ja schon deutlich besser mit als in den Jahren zuvor. Aber mittlerweile kann man ja fast sagen, das perfekte Ferreting von Johnny ist so, ja, einfach das Timing von ihm.
Ja, also ich dachte erst in der Partie so, dass Humphries so der Mr. Eier aus Stahl war, weil der auch mit vielen Finish-Momenten geglänzt hat, weil die Entwicklung ja schon so war. Humphries war vorne und du hattest die ganze Zeit den Eindruck, es kribbelt, Clayton ist dran und es ist die Frage, wann er ihn kriegt. 12-12 war dann genau dieser Moment und ja, da konnte Humphries einfach nicht mehr gegenhalten, weil wenn Clayton jedes elende Finish, sag ich mal, über den letzten Dart checkt, da kannst du irgendwann als Gegner nichts mehr machen. Humphries mega bitter natürlich, die 118, die. Also wenn er die noch mal irgendwo sieht, wird er nicht ruhig schlafen können. Verpasst zweimal die Single 18, beide Male tief in die 4 und beraubt sich somit der Chance. Und ich glaube, Clayton hat danach ja auch, aber trotzdem musste der auch noch 80 checken. Zack, der Dart in der Hand, Tops und drin das Ding. Also auch diese Immunität gegenüber diesem Moment. Es steht 16 zu 15 und ich mache jetzt mal einen Matchstart, aber dass das so selbstverständlich ist, das ist eine große Qualität von Clayton, der gefühlt auch diesen Moment nicht mit so einem besonderen Druck einfach auflädt.
Dann kam es also zum Finale zwischen Nathan Aspinall und Johnny Clayton. Am Ende sehr, sehr, sehr deutlich. 18 zu 6 für Nathan Aspinall. Da wünscht man sich natürlich immer auch ein engeres Spiel auf jeden Fall. Ja, warum machst du das fest? Warum glaubst du, ist es so deutlich zugunsten von Nathan Aspinall gelaufen? Denn es stand ja 5-5, also der Anfang war wirklich ausgeglichen. Dann wirklich 11 Lecks in Folge für Aspinall. Ja, war es vielleicht dann auch für Clayton irgendwann der Punkt erreicht, um zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt satt. Du hast auch den Spirit gerade mal auch mal angesprochen, angeteasert, zu sagen, okay, dieses Abklatschen und so weiter, vielleicht willst du da auch noch mal was zu sagen.
Ja, mir geistern gerade so viele Dinge im Kopf, ich weiß gar nicht, mit welchem ich mich anfangen will. Also, was mich so ein bisschen erstaunt hat, auch hinterher im Interview, Clayton hat so ein bisschen gesagt, als Aspinall dann die 170 da macht, da hat er gesagt, 170, that was it. Wo ich mir sagte, ja, that was it, stand 11 zu 5 oder so. Also, Aspinall hat schon noch 7 Legs gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Also, da war ich durchaus erstaunt. Oder bin allgemein erstaunt, wie viel die Spieler auch bei einem bestimmten Spielstand merken, wo das Spiel steht und eben schon so diese Vorausschau haben, oh, mal gucken, ob das heute noch was wird. Werte ich bei Clayton jetzt aber nicht so hoch, weil er so ein Typ ist, der ist down to earth, der sieht das ganz locker und guckt dann trotzdem, ob er noch mal ein paar Legs gewinnt. Frage mich aber, ob das die richtige Herangehensweise ist. Also das ist so die Seite von Clayton, wo ich auch sage, gefällt mir nicht so ganz. Aber ist bei ihm noch authentisch. Aber die andere Seite ist, dass Aspen einen unfassbaren Lauf geschoben hat und auch die richtigen Momente hat. Also die 170 war zum Break, die 115 waren Finish zum 12. zum Break. Also es war auch nicht so, dass Clayton jetzt viele Dinger verpasst hat. Klar, die Doppelquote ist am Ende auch unter die 30% gerauscht und da gehören aber auch einige Darts im letzten Leg noch dazu. Aber das ist ein Lauf gewesen, den man so vielleicht mal von Taylor gesehen hat, den man wirklich eher den ganz großen Namen zuschreibt und den Espinel hier gefahren ist. Also habe viel überlegt über die Gegner von Espinel, aber so mit ein, zwei Tagen Abstand muss man das auch mal würdigen, was der an Scoring Power auch ans Board gebracht hat, wo auch Johnny Clayton so ein Mann der 140er ist. Ich weiß nicht, also vielleicht ist das anders, aber das habe ich, oder Espen hat selber gesagt, ne, aber das habe ich so von ihm über die Distanz, weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesehen habe.
Ja, also ich würde auch noch mal gerne was zu Clayton sagen. Also ich finde auch total, ist authentisch noch in dem, was er macht. Ich finde es dann manchmal aber auch einfach zu häufig, auch wenn er gegen Gavin Price gespielt hat in der Vergangenheit. Klar, die mögen sich, aber da wird mir zu oft die Faust gegeben. Ich meine, das kann man mal
Darf ich noch
170er
was gleich?
Finish,
Ja.
kann man 170er Finish, kann man das mal machen. Oder nach einem 10, da hat er keine Ahnung was oder einen guten Moment, aber das ist mir zu häufig bei Clayton, aber es ist für mich bei ihm trotzdem noch, ich nehme es ihm immer noch ab. Das ist immer auch wichtig dazu zu sagen. Das ist dann die Story des Turniers bei ihm natürlich. Dem Vater geht es gar nicht gut, ja, sehr krank. Und Clayton hat es ja trotzdem die Woche mega gut durchgezogen dann. Ne? Also das erste Spiel war gegen Gaga auch nicht gut. Und dass er dann trotzdem ins Finale kommt, glaube ich, ordnet er als Erfolg ein. Und ich glaube, dass dieser Ausgang des
Definitiv.
Finals, dass der Ausgang des Finals eigentlich für beide gut ist. Weil für Clayton denkt sich, okay, ich habe das Finale erreicht, das passt. Und Espinel, hätte der das Finale verloren, glaube ich, hätte der da sehr mit zu kämpfen gehabt. Ich glaube, mit dem Ausgang können so beide gut leben. Espinel hat seinen Major-Titel jetzt in den nächsten und Clayton hat er sowas auch schon. Er braucht sowas nicht mehr. Er ist eh zufrieden, dass er überhaupt, glaube ich, in dem Alter noch so super gut mithalten kann, jetzt im Herbst seiner Karriere. Und Matchplay lief bei ihm ja vorher auch nie gut. Ja. Deswegen glaube ich, dass da beide als zufriedene Menschen am Ende rausgehen.
Ja, ich glaube auch, Espinel hat das Ding mit mehr Druck aufgeladen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. Er hat von Throw Up geredet, sagt er eigentlich sich übergeben. Weiß nicht, ob er das jetzt in dem wörtlichen Sinn auch gemeint hat, aber dem ging das schon ordentlich auf die Nieren, dass er da jetzt beim World Matchplay im Finale steht und eben genau das nicht haben will, diesen Moment. Dass er wieder in einem Finale stand und wieder verloren hat, weil das waren jetzt ja auch, glaube ich, 3 in Serie, wie man es ihm zugeschrieben hat. Fand auch die Story spannend, dass er ja die Flights von Michael Smith irgendwie in seinem Darts-Case mit rumschleppt. Also hat irgendwie Smith angelogen, als er gesagt hat, ja, die schenke ich meinen Kindern. Pustekuchen, hat die sich selbst ins Case gelegt und gesagt, das ist meine Motivation, um mir zu sagen, ey, wenn der doch Nummer 1 der Welt werden kann, warum ich nicht? Aber auch da authentischer Typ, ne? Also der glaubt an sich. Und ich habe ja auch mal irgendwann gesagt, so, oh, dieses ständige Ansetzen, Pushen, Kämpfen, das muss so kraftraubend sein, dass ich gedacht habe, es kann so insgesamt auf Dauer nicht gut gehen. Ich wurde widerlegt, also Espel zeigt, dass das sehr wohl funktioniert.
Ja, ich habe das auch schon öfter geäußert, dass ich immer die Angst habe bei ihm, dass er mal überdreht, dass er einfach zu viel da reinhaut. Und das ist irgendwann einfach, ne, und er hat ja auch gesagt, die letzten Wochen waren auch nicht einfach, ne, und auch mental ein paar Problemchen gehabt. Und er hat jetzt auch ein bisschen was ausgelassen, ne? Die Verletzungshistorie war ja auch da bei Espinel. Und wir reden hier
Nicht zu
über einen,
knapp.
Sp ja, und wir reden hier immer noch über auch einen Spieler, ja, der aktuell nicht für die Player Championship Finals qualifiziert wäre. Ne, er ist auf 67, das ist auch noch ein totaler Randfakt.
Ich dachte,
Also,
das wäre die Trivia-Fact, aber ja.
nein, 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 so einfach mach ich es hier nicht. Nee, also super interessanter Fakt eigentlich nochmal. Und was Kevin dann gefragt hat auf Twitter, also in den Raum geworfen hat, würde ich auch gerne mal jetzt hier in die Menge werfen. Ja, bringt das Espen, lässt dieser Major Fock auf eine neue Ebene? Wir reden immer von den Big Four, von Wright, Price, von Vergerben, von Michael Smith. Jetzt ist Espinel die neue Nummer 5 der Welt, auch in der Rangliste jetzt nach diesem Turnier. Ja, wie ist das für dich? Auch beim Tennis war er dann irgendwann auch, dann ist Murray noch, nimmt man ihn noch mit dazu, zu Djokovic, Nadal, Federer oder nicht? Müssen wir jetzt Espinel nachhaltig vielleicht in diese Riege der Van Gervens und Prices mit aufnehmen? Was glaubst du? Oder glaubst du, was kann Espinel jetzt daraus machen?
Ich glaube, diese Top-4-Gespräche und so, das ist ja auch häufig dieses, wen sehe ich bei jedem TV-Turnier als Favoriten? Also es ist so jetzt auch beim World Matchplay, denkt man, ja, Smith und Price in der oberen Hälfte und in der unteren Hälfte Van Gerven und beim Rest mal schauen. Ich glaube nicht, dass man Espinel in diese Liga jetzt reinpackt und ich glaube, da muss er aber auch nicht hin. Also er hat seine Art zu spielen und die wird ihm auch zukünftig Erfolge bringen. Ich sehe ihn jetzt aber nicht als Überflieger, der alle Majors, die dann noch im Herbst so kommen, sich an oder an sich reißt. Halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass er doch noch weiter auch in der Weltrangliste klettern kann. Also bei der WM hat er auch früh mal Runs ins Halbfinale gehabt, gleich zwei Stück. Und das war ja eigentlich so sein erster Start in die ganze Geschichte mehr auf dem TV zu zeigen. Also der wird mit Sicherheit mehr noch als letztes Jahr auch den Favoritenkreis für die WM bestimmen. Top 4, ja, für mich ist das so ein bisschen diese, ja, Ranglistenklauberei, den muss ich jetzt nach da schieben. Ich glaube, wenn man sich anguckt, dass Gervin Price, glaube ich, auch droht irgendwie bei der WM als Sechster, meine ich, gesetzt zu sein, kann man ja die Überlegung auch schon wieder verwerfen. Also mache ich für mich nicht so auf das Fass.
Also damals, wo Espinel dann so weit bei der WM kam, dachte ich auch, okay, das ist eher so ein kleiner Flug gewesen. So, das ist mal passiert, aber er kann dann nachher halt nicht was draus machen. Total geirrt. Espinel hat sich hier wirklich zu einem wirklich sehr stabilen Topspieler entwickelt. Und aber ob er jetzt da jetzt bei jedem Major das raushauen kann, er musste jetzt, man muss das ja auch dazu sagen, er musste jetzt keinen Price aus dem Weg räumen, er musste keinen Van Gerven aus dem Weg räumen, er musste keinen Michael Smith schlagen. Deswegen, das bei der WM, glaube ich, kommt er da so nicht durch. Deswegen trotzdem aber eine spannende, interessante Frage, die man auch anders sehen kann. Definitiv. Ne? Und was ich noch zu einem Finale sagen muss, was ja schon auffällig ist beim World Matchplay, die sind ja schon ziemlich eindeutig alle. Ne? Also letztes Jahr 18-14, das war ja noch ziemlich eng. Aber davor Wright van den Berg, 18-9. Dann van den Berg Anderson, 18-10. Dann Cross, 18-13. Super eng war das 2018 natürlich. Gary Anderson, Manuzulovic 21-19, werden wir nie mehr erleben, so in der Form. Aber dann 18-8, 18-10, 18-12, 18-9, 18-13, 18-15, dann 8-12, 4, 9, 7, 11, 12. Also alles ganz deutliche Dinge eigentlich. Interessant
Trivia, die
dabei.
vier war Terry Jenkins.
Ja.
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, was dann schaffen wir noch mal den Bogen zur Abklatschparade, die da in manchen Spielen stattgefunden hat. Dass auch trotzdem der Top-Profi daran scheitert, das Spiel abzugeben, dass so viel ist. Man hat so ist so diese lange Strecke gegangen, man hat so die Zielgerade und auf dieser Zielgeraden ist jetzt halt klar, okay, wenn der eine besser spielt, dann gewinnt der. Aber sich weiß zu machen und klar zu machen, nach 15, 20 Lecks ist das noch nicht passiert, sondern wir sind hier mitten im Spiel. Da habe ich immer den Eindruck, dass das Spiel dann an dem anderen immer vorbeiläuft, der Druck auf den Doppeln immer mehr zunimmt und was dir vielleicht in kürzerer Distanz gelingt, nämlich sehe es Leg für Leg, mal gucken, vielleicht geht noch was. Diesen Gedanken, den lässt du im Finale dann nicht mehr zu, weil du jetzt das Gefühl hast, Mist, jetzt bin ich vor die Wand gelaufen. Und das ist ein erstaunlicher Fakt, aber ich glaube, dass da schon ein gewisses Muster drin ist.
Wie des Turniers. Was war das für dich? Welches Spiel denkst du als erstes zurück, wenn du an das World Matchplay 2023 denkst? Gerne auch hier im Chat. Also ich habe eins mir rausgesucht. Gerne eure Vorschläge, vor allen Dingen aber dein Vorschlag.
Das ist tough. Jetzt habe ich meinen Zettel weggelegt, wo ich die ganzen Ergebnisse draufstehen habe. Nein. Also ich habe tatsächlich sehr lebhaft Clayton gegen Humphries noch in Erinnerung, weil das für mich von der Spannung bis zum Ende am meisten hatte, weil es dieses Spiel hatte. Ich Humphries diesen Ticken vorne, aber Clayton mit dem Finishing so da. Also ich glaube, das war das Match, wo beide Spieler auf einem Top-Niveau abgeliefert haben und es eben nie zu einem Moment gekommen ist, wo man sagte, der eine macht's und das fand ich, hat die Partie extrem ausgezeichnet.
Ja,
Also, wenn man
also.
auch Humphries einfach in diesem Turnier haben wir, glaube ich, vielleicht insgesamt so ein bisschen unterschlagen, aber auch der meldet sich da immer mehr in diesen Favoritenkreis an.
Kommst auf jeden Fall schon Zustimmung im Chat. Für mich war es dann sogar ein relativ Match, was relativ früh im Turnier war. Und zwar war es für mich Callum Price.
Okay, ja.
Hat mich am meisten mitgenommen und abgeholt von auch von der Emotionalität der Fans, irgendwie auch vom Ende her 112 und bumm, das Ding ist aus. War für mich das Spiel des Turniers, wenn ich ehrlich bin.
Da spricht ja auch, oder vielleicht das so eine Lehre von mir, so von dem Turnier, dass Darts halt breiter wird, dass so ein Price von Gerven. Die spielen gut, aber eben nicht gut genug, um den anderen gut spielenden Spieler zu schlagen. Also, ich sag mal, früher war es, glaube ich, eher so, dass ein Top-Spieler rausgegangen ist, weil er wirklich schlecht gespielt hat oder der andere hat, wie man so sagt, out of his skin gespielt, plötzlich den Tag seines Lebens gehabt und dann im nächsten Spiel hat es nicht mehr geklappt. Aber wir haben ja hier keine, oder das sind für mich keine ganz fetten Überraschungen, wo man den anderen Spieler nie gehört hat, sondern, wo einfach auch da mal eine solide Leistung mit dann den Finishen im richtigen Moment ausreicht.
Dann sind wir noch die Tops und Flops euch schuldig. Ja, vielleicht lege ich mal vor, als Flop kann man vielleicht sagen, die Top 4. Als Gesamtpaket, ein Price, ein Van Gerven, ein Wright, ein Michael Smith, würde ich jetzt alle durchaus als Verlierer bezeichnen dieses Turniers.
Oh, die hatten. Oder je mehr andere ja ausscheiden, desto mehr steigt ja die eigene Chance oder an, ich kann es jetzt gewinnen. Etwas, was ja auch dann für die Spieler hinten raus ein bisschen für mehr Druck noch gesorgt hat. Dieses Wissen, ich kann jetzt gewinnen, weil die sind ja alle raus. Doch, ja.
Dann, wenn man vielleicht böses, auch die Deutschen mit reinnehmen, kann man vielleicht auch machen. Vorsichtig formuliert.
Wie gesagt, ich finde ein Spiel mal schwierig, ne? Also. Aber ist mit dem, wenn man das Anspruchdenken hat, diese Spiele gewinnen zu wollen, ist es das ja.
Was sagst du zu Josh Rock? Würdest du ihn als Flop bezeichnen? Ich meine, wie gesagt, wir haben es ja nochmal erwähnt. Matchplay-Debüt.
Oh, absolut nicht. Also klar, die Frage Diskrepanz zwischen TV-Spiel und Floor-Spiel, aber ist ja jetzt bei ihm nicht irgendwie ausgeprägt oder. Da würde ich auch ein, zwei Jahre warten, bis man sagt, okay, jetzt sieht man, wo das wirklich langfristig hingeht.
Fällt ja noch jemand ein als Flop? Gut, man kann natürlich meistens immer die Verlierer der ersten Runde, so wie Bob Cross jetzt mit
Ja.
reinnehmen, sagen, Dave Chisnell haben enttäuscht.
Ja.
Ich meine.
Wie gesagt, da finde ich immer so schwierig, oder das ist, macht man sich auch als Supporter immer so ein bisschen einfach, dass man ein Spiel gesehen hat, dann versucht man eine Geschichte zu erzählen drum und am Ende war es einfach nur eine halbe Stunde, in der es mal an Bord nicht so gut lief. Ne? Also, ja.
Dann kommen wir doch zu den Tops, das ist immer netter. Dann kommen wir da besser bei weg als Journalist. Neffen Espinel, brauchen wir nicht drüber reden, natürlich ganz klarer Top. Und Johnny Clayton mit dem Hintergrund, denke ich auch, ganz klar. Ich meine, der ist dann auch einfach von den Gedanken her eigentlich was anderes im Kopf und dann trotzdem ins Finale zu kommen bei so einem Turnier, bei den Distanzen, was ja auch wirklich kräfteraumend ist, finde ich absolut top wert. Und
alle Halbfinalisten würde ich jetzt mal natürlich in das Draws reinziehen. Kallen wiederum mit so ein bisschen Fragezeichen, weil die letzte, also nicht, dass das Halbfinale zu sehr im Kopf bleibt, dass es da nicht geklappt hat, ne, aber
ja, wahrscheinlich bleibt es dann auch dabei, weil also zum Beispiel Brandon Dolan, klar, hat der jetzt Michael van Gerwen geschlagen, aber das ist mir jetzt nachhaltig nicht, bleibt mir jetzt nicht hängen, also da wird man nächstes Jahr sagen, ah ja, Brandon Dolan, der hat da mal, aber aber sonst kam halt nichts mehr, ne, also das vielleicht nochmal sowas.
Bernie ist noch dabei, dass der ist jetzt wirklich
top, also, absolut,
ist lang nicht mehr so im TV gespielt, aber von England ist ja wirklich 104 gegen Anderson.
Ja, guter Punkt.
Ganz stark.
Die ist fast vergessen, ja. Und ne, Gurney, absolut, also Revival bei dem Turnier.
Jetzt habe ich es verpasst, als Top, jetzt kommt natürlich noch die Abklatschparade. Da oben auf der Bühne, die Frage hatte ich jetzt eben noch offen, ob du das Gefühl hast, dass andere Spieler sich dabei auch zu sehr auf, also dass Espinel das auch besser kann, dieses Abklatschen und sonst was, oder also, dass sich da andere Spieler zu sehr auf das Spiel von Espinel haben eingelassen, ne, dass er diese großen Momente hatte und ich stehe dahinter, gucke zu und fange noch an, ihm zu applaudieren. Also, ob das ein Spiel ist, was Espinel liegt, deswegen das aus seiner Sicht authentisch ist, sein Spielstil, aber ein anderer Spieler, der im Hintergrund den Kopf schüttelt oder grinst, warum macht er das so, ne?
Ja, ich habe erstmal aber auch schon anders erlebt. Also, ich habe ihn auch schon mal als durchaus angepisst auf der Bühne erlebt. Oder kritisch mit sich selbst, wenn es nicht läuft. Ich glaube aber, der hat super hohe Ansprüche an sich selbst, Espinel. Und ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen zu gucken, wo kommt der eigentlich her, der Junge? Ne? Der kommt her von einer absoluten Bankrottnummer, also auf dem Konto war gar nichts mehr und mal alles auf die Karte Dart gesetzt. Und damals, ich weiß noch, als ich ihn interviewt habe bei dieser WM, wo es bei ihm ja ganz gut lief, hatten wir uns noch nicht. Und er meinte, ja, von Deutschland, ne, daten.de. Und dann meinte er, naja, ihr seid schuld, ne, die Deutschen, ne? Ich habe gegen Max Hopp damals das Jugendfinale verloren. Das steckte bei dem auch Jahre danach noch, also 2, 3 Jahre, das wächst bei dem noch im Kopf. Das tat ihm wirklich ultra weh, dass er dieses Finale damals nicht gewonnen hat gegen Max. Und das wäre auch ein WM-Platz für ihn gewesen damals. Den hat er natürlich nicht bekommen dadurch. Aber es hat ihn vielleicht den Machern auch stärker gemacht. Also, der weiß, wie gesagt, der kann auch mit Niederlagen, bei dem läuft nicht alles geradlinig durch. Der ist auch mal wieder ein bisschen zurückgestoßen worden und so weiter. Also, ich glaube, da muss man bei ihm schauen. Was bei ihm, wenn das die Gefahr ist, wie gesagt, dass er überdreht, das glaube ich schon, dass das oft auch passiert ist. Aber das Spielbild an sich gefällt mir natürlich. Also, ich mag Leute, die kämpfen, der gibt immer alles, bei ihm habe ich das Gefühl, dass er auf jeden Fall immer alles versucht. Und dass er nicht so ein Finale mal laufen lässt, dass er immer dran glaubt. Und er kommt ja super bei den Fans an, ne? Also die Walk-Up-Musik natürlich auch ein großer Pluspunkt bei ihm. Und ob er andere damit jetzt, ich habe nicht das Gefühl, dass das auch eine Masche von ihm ist oder so. Ich glaube, der ist einfach
nicht.
So. Also, ich glaube, der hat es auch nicht nötig, andere rauszubringen. Also ist ein guter Verlierer eigentlich. Aber ich bin echt gespannt, was er rausmacht. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass er da jetzt nachher die Halbfinals spielt bei allen Majors. Aber es war halt ein Spieler oder ist ein Spieler, der auch mal so ein Turnier halt gewinnen kann. Und da haben wir mittlerweile einige von.
Ja, absolut. Also vielleicht wollte ich eben auch die Sachen ein bisschen mehr darauf lenken. Also das war jetzt so die Espinel-Sicht. Und ich habe immer so gedacht, wenn ich so als Spieler auf der Bühne auf was reagiere, dann habe ich ja immer so, sag ich mal, zwei Bereiche. Es ist entweder ich reagiere auf das, was ich selbst tue oder auf das, was mein Gegner tut. Und das ist ja so die alte englische Schule, sag ich mal, no weakness, also keine Schwächen zeigen. Wenn es nicht gut läuft, bloß nicht reagieren. Das haben wir hier, glaube ich, auch schon mal verworfen. Oder ich glaube, Lutz war da so ein großer Fürsprecher zu sagen, nee, es gibt ja aber auch manchmal Spieler, die brauchen mal ein Ventil, die brauchen ja mal irgendwie eine Möglichkeit, Druck abzulassen und zu sagen, Mensch, das ist jetzt aber auch Mist, was ich hier spiele, um sich überhaupt die Möglichkeit geben, dann danach wieder besser spielen zu können. Ne? Und ich finde, das ist jetzt die eine Seite, die andere Seite ist dann aber, was mache ich mit dem Spiel meines Gegners? Und da wiederum verstehe ich es halt nicht, warum ich da so genau weiß, welches Finish mein Gegner stehen hat. Klar, ich muss es im Blick behalten, um zu wissen, muss ich Bull gehen, sonst was. Aber dass auch die Top-Profis das so genau im Blick haben, so genau dabei sind, ich mir denke, ey, es geht doch gerade, oder auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, es geht ja darum, bei meinem Spiel zu bleiben und sich selbst der Nächste zu sein. Und im nächsten Moment beschäftige ich mich so viel mit meinem Gegner, dass, also für mich kann das nicht den Fokus halten. Und dann hast du halt so ein Spiel wie bei Kallen, wie bei Clayton, was komplett an dir vorbeiläuft, was natürlich auch die Qualität von Espinel war, aber wo ich mir manchmal gedacht habe, wenn ihr es jetzt ein bisschen mehr auf euer Spiel eingegangen wärt, dann wäre es mit Sicherheit nicht so deutlich ausgegangen. Ne? Also man beobachtet sich dann selbst dabei, wie man eigentlich nach jedem Leck nur noch guckt, na, klatscht der Espinel gerade ab. Wie machen die das? Also war wirklich so, du siehst einen Finish und überlegst schon, ah, die klatschen sich gleich wieder ab. Ne? Aber das, also wenn die mich darauf schauen, so klar, Espinel checkt die 108, glaube ich, war es zum 4:2 oder so. Ja, cool gemacht, so, weil er sich fast mit dem zweiten Dart überworfen hätte. Da habe ich mir so gefragt, ja, ich meine, ist alles so auch ein bisschen im Sinne des Sports, ist auch cool zu sehen, aber weiß nicht, was bringt dir das so? Oder also das könnte mich nicht, oder es würde mich von meinem Spiel abhalten. Ich meine, wer sich natürlich gemeldet hat, war klar Vincent van der Voort. Der meldet sich immer, wenn es was zu meckern gibt. Ne? Da kommt so ein Thema auf, da taucht er auf, war jetzt nicht qualifiziert. Hat auch gesagt, du musst deinen Gegner hassen, du musst ihn, ne, also quasi alles blutig und wie auch immer. Ist jetzt auch vielleicht nicht die ganz
richtige Amtsweise, finde ich.
Bitte?
So spielt er aber auch auf der Bühne. Sehr verbissen und nicht gerade mit Freude auf der Arbeit.
Nee, also wenn ich einmal so wie er mit dem Finger auf Kirk Bevins gezeigt hat, wenn ich das einmal sehen würde, würde ich schon sterben von. Also, ja, aber das, ich finde es auch, also es ist too much, oder es ist deswegen too much, weil es dich von deinem eigenen Spiel ablenkt. Keiner hat was dagegen, wenn man Neuner abklatscht, weil man in dem Leck wirklich, mit dem Leck hatte ich nichts zu tun, so, aber, auch da beim 15:5, glaube ich, gibt es da noch einen Klaps auf die Schulter. So. Ja, aber es sind trotzdem noch drei Lecks zum Titel. Und man hat bei Espinel gesehen, der Matchstart, der geht nicht so einfach von der Hand. Besonders wenn du es so sehr willst. Also
merk schon, kritisch. Das ist ein Thema, was dich beschäftigt.
Ja, sehr das
gut,
also,
finde ich gut.
Ganz, ganz kritisch irgendwie.
Kurzer Blick noch auf die Order of Merit. Van Gerven ist wieder die 2 der Welt. Smith bleibt die 1, Wright rutscht um einen Platz nach hinten. Price bleibt die 4 und Espel macht eben 4 Plätze gut und ist in der Nummer 5 der Welt. Cross rutscht von 5 auf 8 ab. Sokal macht auch 3 Plätze gut, die neue Nummer 11 der Welt. Van den Berg verliert 3 Plätze, die 13 ist nur noch aus den Top 10 gefallen. Und wie gesagt, Gabriel Clemens die 20 und Martin Schindler die 24. Gaga bleibt gleich, Chini macht einen gut. Ja, was haben wir sonst noch so? Gut, Van der Voort war nicht dabei, 3 Plätze verloren. Steve Beaton hat 6 gut gemacht und Wattimena hat 7 verloren und Devin Peterson hat 6 Plätze verloren. Das jetzt nochmal dazu, zu den World Matchplay der Herren kann man nicht sagen, es ist ja offen für alle, aber das Women's World Matchplay ist eben nur offen für die Damen und darüber wollen wir jetzt reden. Das wurde jetzt ja wie im letzten Jahr dann in der Nachmittagssession am Finaltag, am Sonntag dann auch ausgespielt. Die Top 8 der Women's Series Out of Merit, der Rolling Women's Series Out of Merit, ein Jahresrangliste, waren mit dabei. Und die Top-Favoritin hat das auch am Ende gewonnen. Und da ist die Rede natürlich von Bo Greaves, die am Ende den Titel holten. Letztes Jahr ja Fallon Sherrock, dieses Jahr eben Bo Greaves. Ein Whitewash zu Beginn über Nolan van Leuven. Dann gewinnt sie gegen Robin Byrne, was durchaus ein bisschen eng war. Und das Finale dann ganz klar mit 6:1 gegen Mikuru Suzuki. Moritz, muss man sagen, war jetzt keine Überraschung, dass Greaves am Ende sich hier den Titel holt und sich damit auch schon fix für die WM und auch den Grand Slam qualifiziert.
Ja, also ist die beste Frau, die aktuell Pfeile in die Hand nimmt. Hat ja auch am Ende gar nicht den ganz großen Schnitt gebraucht. Also ja, manchmal finde ich es ein bisschen schade oder würde mir wünschen, dass es noch ein paar mehr gibt, die eben konstant auch mal so über die 80 spielen können. Das schaffen halt wirklich nicht viele. Da Sorgen, Falten Richtung Sherrock Ashton, die spielen beide so auch irgendwo im 70er-Bereich jetzt bei einem Turnier. Oder natürlich klar, dass die dann in der ersten Runde in der Setzposition aufeinander trafen. Aber also hat mir jetzt insgesamt vom Niveau nicht komplett abgeholt. Und Bo Greaves, ja, größtenteils ungefährdet. Obwohl Suzuki hat, glaube ich, auch einen guten Auftakt gehabt, muss man sagen, gegen die Graf.
Ja,
Aber
auf jeden Fall.
es ist so konstant die Frage, ne? Also das Halbfinale dann 75.
Also generell glaube ich, wenn man alles zusammenrechnet, war der Schnitt besser, wenn man alle 8 Spielerinnen kombiniert, als letztes Jahr in der Premierenausgabe. Ich meine, viele sind es ja gar nicht gewohnt, ne? Nur den verläuft
Genau.
Publikum nicht, Robin Byrne nicht, Jan O'Sullivan. Gut, WDF-WM haben die vielleicht alle schon mal ein bisschen gespielt, teilweise. Miku Suzuki ja auch schon, auch Grand Slam, WM. Aline de Graaf auch, aber es ist für Greaves war das auch das größte Publikum bisher. Ne? Die kennen auch nur die WDF-WM. Und sie braucht wirklich, wenn sie sich weiterentwickeln will, braucht sie andere Konkurrenz aus meiner Sicht. Und das kriegt sie nicht auf der Women's Series. Interessant noch natürlich, dass Fallon Sherrock hier gescheitert ist im Viertelfinale an Lisa Ashton. Im TV ist ja der Rekord gegen Lisa nicht so gut, muss man sagen. Ashton aber auch einfach nicht mehr die Form, und das habe ich auch schon öfter gesagt, glaube ich, kommt auch nicht wieder. Ich glaube, dass sie mittlerweile aber schon übers Limit ist. Sehr interessant hat immer noch trotzdem der Punkt jetzt, was das für die WM und den Grand Slam bedeutet. Grand Slam ist klar, Greaves ist dabei. WM ist auch klar, dass sie dabei ist. So, er hatte mir vorher aber trotzdem noch mal die Mühe gemacht und noch mal in die Rules geschaut der PDC. Und zwar, das ist Rule 6.9, Regel 6.9. Und da heißt es, the winner of the 2023 World Youth Championship, jetzt keine Rolle, aber auch 2023 Women's World Matchplay, receive an invitation to the 2023-24 World Championship. Also alles klar, eine Siegerin bekommt einen WM-Platz. Das Women's World Matchplay. So weit, so gut. So, dann kommt aber Note, ja, jetzt kommt's. If any of the players who achieve the above otherwise qualify for the Grand Slam, bla bla bla, oder auch die WM. All rejects the invitations ist auch keine Rolle, aber jetzt kommt no further places shall be offered. The place in the World Championship will then be added to the Tour Card Holder Qualifier. So, das kann man natürlich jetzt wieder, es gab auf
Okay.
Twitter da auch wieder eine riesen Diskussion, ne? Wie interpretiere ich das Ganze denn alles? So, weil wenn man sagen kann, okay, Bo Greaves, die ist ja auch, die ist jetzt über das World Matchplay, über das Women's World Matchplay qualifiziert, ne? Wäre aber auch über die Women's Series absolut, wird sie da qualifiziert sein. So, und dann wird hier ja gesagt, no further places shall be offered. Dann könnte man auch meinen, die zweite bekommt den Platz ja dann noch, und das wäre aktuell Miku Suzuki, und die dritte dann halt nicht. Das wird halt nicht aufgerückt, sondern dieser Platz geht dann in den Tokyo Tola Qualifier. So kann man so sehen.
No further ist das Stichwort, ne? Was heißt jetzt weitere
So,
von der Anzahl?
aber ja, genau, es gab auf Twitter Diskussionen, viele haben das auch jetzt so gelesen, so erstmal wie interpretiert wie ich, ist aber wohl doch nicht so. Und Matt Porter hat dann gesagt, ist doch ganz klar, wenn man das lesen muss, ne, und so weiter. Aber hat es auch dann nicht jetzt ausgesprochen, aber wenn man das jetzt also durch, wenn man das ein bisschen durchgeklungen hat, dann ist es wohl klar, dass Nummer 2 und 3 der Women's Series Order of Merit dann auch einen WM-Platz bekommen, sodass es dann wirklich wieder bei 3 Damen dann auch bleiben wird. Das heißt, da sieht es dann auch sehr, sehr gut aus für eine Fallon Sherrock, dass sie bei der WM dabei ist, eben weil sie dann als Dritte der Women's Series Order of Merit ihren Platz bekommt. Sie hat auch noch die Chance, natürlich auch Suzuki zu überholen. Aber sie kann auch noch eingeholt werden, so ist es nicht. Nur das mal dazu. Also, ich hatte mir das extra nochmal rausgesucht, weil ich es halt auch hier wieder von der PDC so ein bisschen schwammig formuliert finde. Beziehungsweise aus deren Sicht ist es ganz klar, aber man kann es immer
Könnten
auch
wir fast
anders
eine
sehen.
Sonderfolge draus machen, ne? Also, wenn man das so aus den letzten Jahren so irgendwie zusammengesammelt kriegt. Wahnsinn. Ja.
Weil, wie gesagt, die Siegerin. Das World Matchplay bekommt einen Platz. Sollte sich aber bei anderen Wege qualifiziert haben, dann werden keine weiteren Plätze über diesen Weg ausgegeben, sondern es geht in den Tokyo Tola Qualifier. Naja. Es ist wohl so, am Ende werden wir 3 Damen bei der WM sehen. Hätte mich auch gewundert, wenn das nicht der Fall ist. Ich glaube, man wollte hier einfach auch nur absichern, dass die Women's World Matchplay-Siegerin safe mit dabei ist, sollte sie sich nicht über die Women's Series qualifizieren, was aber eigentlich
Ja.
fast unmöglich ist, dass es nicht passiert. Aber gut. 3 Damen bei der WM, ich lege mich fest. Gut. Development Tour haben wir noch auf der Rechnung. Da ist es schon ein bisschen her. Vorletztes Wochenende in Leicester wurde da gespielt. Am Freitag gab es ja die Siege der beiden Dominatoren, muss man sagen. Gian van Veen und Luke Littler. Am Samstag waren es dann Nathan Rafferty und Wessel Neiman. Am Sonntag dann nochmal Luke Littler. Aus deutschsprachiger Sicht gab es zweimal ein Viertelfinale für Christopher Tondas und einmal Rossi de Rodriguez. Das war natürlich auch wieder eine schöne Aktion da von den beiden. Ich bin Tondas vor allen Dingen echt sehr, sehr konstant, gute Saison.
Möchte ich daran erinnern, dass ich gegen Christopher Tondas auf der Development Tour ein Leck gewonnen habe. An dieser Stelle.
Gerne, kannst du gerne hier einwerfen.
Also, ne? Ja, aber deswegen, das ist sehr lustig, wenn man mal drei Spiele mitgezockt hat, aber einen Namen hatte, der dann ja auch ein Development Tour Event mal gewinnt, beobachtet man das doch ein bisschen mehr und ist schon cool, dann auch so eine Entwicklung zu sehen und die bei ihm jetzt ja auch echt gut ist.
Ja, absolut. Ja, es sieht halt so aus, Lou Littler und Wessel Neiman sind da schon sehr auf Tourcard-Kurs, denn van Veen muss man da ja rausrechnen. Und ja, es wird wohl zwischen Gian van Veen und Lou Littler jetzt dann auch dann um den Grand Slam-Platz gehen. Der Sieger bekommt dann da auch einen Grand Slam-Platz. Aber wie gesagt, Lou Littler, was der teilweise spielt, unglaublich. Der wird auf die Tour kommen. Wahrscheinlich einer der einzigen Spieler, der nie Q-School gespielt hat und trotzdem dann eine Tourcard hat. Das Spiel musste, weil er noch so jung ist, weil er noch nicht durfte bisher. Ja. Und ja, bald ist er auch schon relativ früh dieses Jahr, die World Youth Championship, muss man sagen, ist ja schon im August dann auch. Da werden wir auch wieder einige deutsche Starter mit dabei haben. Das sieht ganz gut aus. Es gibt dann noch ein Wochenende und dann wissen wir da auch mehr, wer dann im Finale der World Youth Championship stehen wird. Gut, anderer Punkt noch, das wollen wir definitiv auch noch erwähnen, denn René Adams hat sich einen Wochensieg bei der Moto Super Series geschnappt und wird dann bei der Champions League mit dabei sein. Das ist auch nicht mehr so lange hin, bis dann die vierte Saison müsste es mittlerweile sein, dann der Moto Super Series vorbei ist. Also nach Lukas Wenig dann auch der zweite Deutsche, dem das gelungen ist. René hat dann die Gruppe A gewonnen und dann am Finalabend dann auch nochmal 0-3 im Finale gegen Steve Brown gedreht und natürlich auch ordentlich Geld eingesammelt. 5.000 Pfund müssen es, meine ich, sein. Und in der Champions League wird ja auch nochmal ordentliches Geld ausgespielt. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da werden ja auch einige Deutsche mit dabei sein, jetzt auch in der nächsten Saison. Christopher Tondas hatten wir gerade angesprochen, wird mit dabei sein. Auch ein David Schlichting wird da eine Woche mitspielen. Also da jetzt auch mittlerweile auch ja, viele verschiedene Namen am Start. Vorschau auf die nächsten Wochen. Der nächste Punkt, machen wir es ganz kurz. Wir haben jetzt an diesem Wochenende wieder Women's Series. Für die ist halt keine Pause. In Milton Keynes geht es da weiter. Dann haben wir das New Zealand Darts Masters und New South Wales Darts Masters dann auf der World Series und Challenge Tour in Milton Keynes und wie gesagt, schon angesprochen, auch in Milton Keynes dann Development Tour und World Youth Championship, das so was die nächsten Wochen angeht, vor allem im August. Für die meisten Spieler ist dann das ein bisschen durchschnaufen angesagt. Die Top kannst, wie gesagt, dann nach Australien und Neuseeland für World Series und die Umfrage müssen wir natürlich auch noch auflösen. Wir hatten gefragt, wer gewinnt das World Matchplay 2023. Von euch waren die meisten an Michael van Gerven gegangen, 46,5%. Smith waren 7%, Price 18% und White 0%. Und andere Spieler, außer den genannten und Van den Berg und Anderson, waren immerhin 18,6%. Und darauf fällt natürlich auch dann Nathan Aspinall. Also Glückwunsch an die 18,6% in diesem Falle. Abschluss der Sendung, aber wie gesagt, wie am Anfang schon kurz angeteasert, eine Trivia-Frage. Bin gespannt, gerne mitraten, aber vor allen Dingen
ja, spreche
ich dann natürlich Moritz an. Und zwar ist es wie folgt, folgender Sachverhalt. Michael van Gerven war der dritte Spieler, der als Titelverteidiger beim World Matchplay im Jahr darauf sein Erstrundenspiel verloren hat. Welche beiden anderen Spielern ist das passiert und in welchem Jahr war das jeweils?
Ja, ich überlege erstmal für mich, mal gucken, ob was kommt.
Das ist natürlich nicht so einfach. Man muss ja wissen, wer hat es gewonnen und wer ist dann eine Runde raus. Und da muss man denken, ja, wer war das denn und wem ist das passiert? Nicht so einfach. Ich glaube, auf meiner Sicht kann man auf eine Sache kommen. Auf die andere Sache, glaube ich, kommt man nicht. Wäre ich auch niemals drauf gekommen, persönlich. Aber ein Jahr schafft man. Nein, der schafft man. Es kam sogar heute schon in diesem Podcast vor.
Also muss, ja, du hast alle Finals der letzten 20 Jahre aufgezählt.
Also, nein, okay,
So
ja, es
ist
stimmt,
nicht.
ist richtig. Aber das hattest du sogar du genannt.
Ja,
Das
okay.
hast sogar du. Du hast das sogar genannt. Wir haben ganz in einem Nebensatz hast du es erwähnt. Aber es ist wirklich. Auf das andere, glaube ich, wird man nicht kommen, wenn man nicht jetzt die ganzen Ergebnisse durchliest. Ich fand es halt interessant, dass es erst dreimal passiert ist und vergebens der dritte Spieler war. Aber ja.
Zeigt, was Taylor für ein Standing in diesem Turnier hatte, ne? Auch, also, das so lange
Aber
auf Serie zu gewinnen und nie rauszugehen, so. Oder
ich
auch,
sehe
ich
im
glaube,
Chat
wenn
schon
er
die richtige
gestoppt wurde,
Lösung.
du siehst im Chat die richtige Lösung.
Ja, einer der beiden ist schon genannt.
Ja, bitte. Ich habe auf die letzten Jahre geguckt. Ich habe es jetzt gerade gelesen, das ist jetzt das Problem. Aber, ich war mir nämlich nicht sicher, ob 2018 Anderson Cross oder dann gut Vandenberg kann es nicht gewesen sein. Aber ich dachte nämlich, dass kürzlich einer, aber dass Cross als Titelverteidiger in Clemens raus war. Stark.
Genau, 2020, Cross verliert sein Erstrundenspiel gegen Gabriel Clemens mit 8 zu 10 und im Jahr zuvor hat er eben gegen Michael Smith das Finale mit 18 zu 13 gewonnen. Ja. Guter
9-0
Punkt
geführt,
da.
ne?
Sehr
Oder? War
guter
doch auch
Punkt
so
da
ein
im Chat.
crazy Spiel. Ich würde ja spontan sagen, der zweite war Taylor, nur ist die Frage, welches Jahr. Oder irgendwas à la Larry Butler hat 95 in der ersten Runde verloren.
Ja, es kam die zweite richtige Lösung. Jetzt haben einige wahrscheinlich jetzt schnell bei daten.de alles nachgeguckt und
Ja, das sind diese
es
Faker alle.
schnelle Finger, ja, wie im Latein früher. Man konnte die Vokabeln und man hat schnell Finger gehabt und schnell
Bildung ist Wissen, wo es steht.
im Wörterbuch nachgeguckt. So ist es. Und zwar ist die richtige Antwort, also Cross hatten wir gerade genannt. Die andere Antwort wäre Colin Lloyd 2006.
2006, ja, sehr gut.
Da hat er sein
Das war wichtig.
Erstrundenspiel gegen Steve Mace verloren mit 6 zu 10. Und davor das Jahr eben das Finale gegen John Part mit 18 zu 12 gewonnen. Und damit hatte er auch eine Serie von Phil Taylors Titel mit 5 an der Zahl beendet.
Aber John Part hat ihn rausgenommen, oder? Fragezeichen. Keine Ahnung.
Ne, Steve
Ich glaube, in
Mace.
einem Jahr sogar Terry Jenkins.
Ach
Nee, ich
so.
meine jetzt Taylor. Dass Taylor rausgegangen ist. Ich glaube, er wurde ja beim Titel von Wade, wo, hat ja Terry Jenkins sogar Taylor rausgenommen. Und das im Halbfinale, also das muss man auch erstmal beim World Matchplay schaffen, über die Distanz.
2007 war das, ne? Das
Genau,
gucke
das
ich,
war 2007,
das sehe ich
aber.
mir jetzt auch nochmal eben, das nehmen wir nochmal rein, das gucken wir nochmal live nach und dann machen wir auch den Deckel drauf und
Jetzt wäre es schon ein paar,
zwar.
das Halbfinale kommt schon. Nee.
Ne, Jenkins hat das tatsächlich selbst gewonnen, 17 zu 11.
Ja, 2007, genau, war und im Viertelfinale 2-5 war es John Part, ja. Genau.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Also jeweils der Finalist hat Taylor rausgenommen und den Weg leider für wen anders freigemacht.
Wie oft. Okay, ja, ne, cool, dass wir das doch noch rausgefunden haben hier zusammen. Vielen Dank fürs Mitraten auch hier im Chat. Vielleicht habt ihr das jetzt ja auch im Real Life gehört und auch selbst mitgeraten. Zeit genug zu überlegen war ja da, würde ich behaupten. In dem Sinne, Moritz, danke dir. Hat mal wieder Spaß gemacht.
Immer gerne.
Und ja, für August und die Ankündigung, wir haben jetzt ja auch nicht mehr so große Turniere erstmal ein bisschen durch. Laufen soll auch erlaubt sein nach dem World Matchplay. Es gibt Salt Lake im Daten.de Podcast präsentiert bei Bulls, aber natürlich auch im August. Aber wir hatten das ja schon, oder Kevin hat es auch schon beim letzten Mal, glaube ich, angeteasert, dass wir da uns mal die Zeit nehmen, so einige brisante Themen der letzten Zeit so ein bisschen auseinanderzunehmen. Bedeutet, ja, da gab es ja ein paar Vorfälle, auch das Thema Alkohol im Dartsport und jetzt auch nochmal, ja, Transgender im Dartsport oder generell im Sport, jetzt in dem Fall mit Nolan van Leuven. Auch das wollen wir mal so ein bisschen aufdröseln. Das bedeutet aber auch, dass wir uns natürlich sehr gut vorbereiten müssen. Also wir wollen es euch natürlich auch ja nicht halbgares präsentieren, sondern wirklich eine fundierte Diskussion liefern. Das werden wir dann, wie gesagt, im August machen. Das kündigen wir dann rechtzeitig an auf unseren Daten.de-Kanälen, wann diese Folge dann aufgenommen wird. Wird auch wieder live sein auf Twitch natürlich, weil das wahrscheinlich auch eine Folge ist, die ein bisschen polarisieren kann. Soll sie auch tun. Wir laden euch da gerne ein, seid wieder live mit dabei, sonst auch natürlich wie immer als Abruf verfügbar. Gut. Dann sind wir durch für heute. Schaut, wie gesagt, im August wieder. Für heute war es das. Moritz und ich sagen danke fürs Zuhören und dann hören wir uns im August wieder bei Shortleg, dem Daten-Podcast präsentiert bei Puls. Eine gute Zeit, bis dahin, alles Gute.
Ciao, ciao.